Herzlich willkommen, liebe Popkultisten, zur dritten Ausgabe unseres Popkultur-Beichtstuhls. Wir sitzen wieder zusammen in unserer virtuellen Kathedrale. Der allseits beliebte, nicht Marshmallow-Mann, sondern Vorbild aller Hipster in Innsbruck und Tirol mit seiner wunderschönen schwarzen Brille, seinem gut gepflegten Bart, seiner wunderbaren Schildkappe sitzt er mir da gegenüber und lächelt mir entgegen, der liebe Enti. Hallo Enti.
Servus Michi. Die ganzen Komplimente kann ich nur zurückgeben, bis auf die Brille.
Genau, bis auf die Brille, weil ich Kontaktlinsen drin habe. Ich bin auch wieder mit dabei, der Michi. Also auch allseits beliebt, hoffe ich mal, vielleicht nach dem Intro nicht mehr so. Ich wollte dich ja noch als den größten Casio-Liebhaber Österreichs ankündigen, aber das ist jetzt nicht mehr ausgegangen. Ja, Episode 3. Heute zum ersten Mal nicht im Duo, sondern wir haben uns Prominenz eingeladen quasi, zumindest in unserer Bubble, in unserer Computerspiele-Bubble habe ich kennen erst jetzt seit ein paar Wochen wirklich optisch auch. So, wir haben das ganz modern gemacht. Wir haben uns, glaube ich, im richtigen Leben erst einmal gesehen. Sonst höre ich immer nur seine wunderschöne Gesangsstimme über irgendwelche Game-Chats. Der sehr geehrte, liebe Herr Markus Kopp. Marco, oder? Darf man sagen?
Ja, Marco ist mal recht. Also meine Hobbys sind beim Baden einschlafen, Videospiele, Redundanz und Videospiele. Und dann glaube ich, sind wir durch. Und ja, man kann ja die eigene Stimme, manchmal immer ist furchtbar, aber wenn es engelsmäßig bei euch ankommt, dann nehme ich das an. Gutes Kompliment, danke. Danke für die Einladung übrigens.
Deine Stimme ist das Einzige, was mir bei Warzone Spaß macht.
Ja, dann nichts mehr als bei mir.
Ja, ich kenne den Marco ja schon ein bisschen länger, ich kenne ihn auch optisch schon ein bisschen länger und man kann auf dem Optischen ja sagen, hey, dass die Zeit freundlich mit ihm umgegangen ist. Nicht nur was die Stimme angeht, sondern auch was die Optik angeht. Gut gehalten.
Mhm. Auch. Ich nehme es jetzt einmal als Kompliment auf, aber es könnte auch anders gedacht sein.
Genau. Und wie kann man es, was kann man Schöneres machen als Nerd an einem wunderschönen Samstagnachmittag bei strahlend blauem Himmel drinnen zu sitzen und entweder zu zocken oder sich übers Zocken zu unterhalten. Und das wird auch heute unser Hauptthema sein. Wir haben uns das relativ große Thema Ego-Shooter, First-Person-Shooter, formerly known as Killerspiele, vorgenommen. Aber bevor wir zu dem kommen, würde ich sagen, starten wir mit unserem kleinen Vorgeplänkel. Enti, erzähl uns mal, was ist passiert in deinen letzten zwei Popkulturwochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben im Beichtstuhl.
Ich wollte jetzt gerade bloß nur anhängen, weil du gesagt hast, formerly known as Killerspiele. Ich habe das in meiner Hauptschulzeit immer nur als Schierspiele gekannt.
Oder Schierspiele.
Schierspiele. Ja, aber das sind fast alle Spiele.
Ja, stimmt eigentlich. Stimmt. Ja. Aber popkulturmäßig, wir sind jetzt ja in einem sehr popkulturträchtigen April, nämlich hat 1946 Kashio Saisakuyo, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ganz sicher nicht, die Firmentore aufgemacht, nämlich 1946 im April hat Casio aufgesperrt und 1983 die erste G-Shock auf den Markt gebracht. Die haben jetzt somit 75-jähriges Firmenjubiläum. Wobei ich nicht weiß, ob sie das Firmenjubiläum wirklich schon mit dem Namen dazu rechnen. Weil die haben nur einen anderen Namen gehabt.
Ich hätte gesagt Casio.
Casio. Casio Saisakuyo.
Von den Nüsse, oder?
Casio-Nüsse.
Casio-Nüsse. Haben die ersten Uhren aus Nüsse gemacht, oder wie?
Die haben die ersten Uhren aus schwarzem Plastik gemacht. Ja, und eben, die G-Shock 1983 haben sie eine Uhr konzipiert, die mindestens 10 Meter wasserdicht ist und mindestens 10 G Sturzkraft aushält und eine sehr lange Batterielebenszeit hat. 1996 haben sie dann ein Modell auf den Markt gebracht, die DW5600E, die dem Original ziemlich ähnlich schaut, also die ist beinahe baugleich Und 2020 haben sie ja auf den Markt gebracht, nämlich die DW5610DN9R. Also 9ER. Also ziemlich, der Name geht ja. Der geht dir von der Zunge wie nichts. Ein sehr angenehm aussprechender Name. Und jetzt zeige ich sie einfach mal. Die Uhr habe ich mir nämlich gekauft zur Feier des Aprils, des quasi Aprils.
Mhm. Ja, im Podcast funktioniert ja, das nicht so gut auch für uns.
Ich zeige es euch jetzt und dann könnt ihr sie mit einem Wort beschreiben, okay? Also, bevor jetzt ich was dazu sage, beschreibt es jetzt einmal die Zuhörer mit einem Wort.
Okay. Ah, okay. Ihr habt schon mal ein Bild von der gesehen, weil du hast sie uns halt vorher schon zeigen müssen, weil. Ja, Flick. Aber sie schaut ziemlich so aus. Ich habe einmal so eine ähnliche Uhr gehabt, jetzt nicht ganz so bunt wie die und auch nicht von Casio, aber mir ist dann gefragt worden, aus welchem Kaugummi-Automaten hast du hier raus? Das könnte auch passen.
Ja, bunt, also wie ein Flickflack für Erwachsene oder für jung gebliebene Erwachsene. Aber du hast mir durch ja jetzt mir gesagt, oder mich mit einbezogen, mit einbezogen nicht, aber du hast mir mal die geschickt und gefragt, welche kaufen das. Ich hatte die andere genommen.
So beschreibe ich es dir. Ich hatte die andere genommen. Ja. Egal welche, nein, die andere.
Die andere. Nein, aber wir werden das auf Instagram natürlich posten. Gell?
Wenn das auf alle, also auf alle auf posten. Instagram. Ich beschreibe es jetzt mal kurz. Also es ist eben eine klassische achteckige G-Shock, wie sie die meisten wahrscheinlich kennen werden. Nur, dass sie ein sehr auffällig buntes Gehäuse hat. Also sie ist grün, rot, gelb, orange, violett, blau, grau, türkis verbaut und hat sich somit einen Platz in meiner Casio-Sammlung gesichert.
Und in deinem Herzen.
Und in meinem Herzen, ja. Ich wäre oft auch...
Ich habe schon gedacht, der Marco sagt sicher bei der nächsten, das nächste Mal, wenn er dabei ist, bei seiner Einleitung, eines seiner Hobbys ist in Podcasts einschlafen. Nachdem du die Seriennummer der Uhr vorgelesen hast.
Ey, wer jetzt.
Ich habe mir jetzt den Namen nicht einmal gemerkt, ich werde da nie wieder hören.
Ich werde jetzt oft drauf angeredet und es wird oft gefragt, ob es eine Lego-Uhr ist.
Stimmt, habe ich auch kurz nicht gedacht, weil ich gewusst habe, dass es keine ist, aber es hat ein bisschen so einen Anschein, also es wirkt so ein bisschen wie eine Uhr, die man sich selber zusammenstöpseln kann.
Ja. Ja. Es hat übrigens, ein guter Freund hat mir erzählt, dass es einen VW Polo gegeben hat. Ich glaube, der hat Harlequin geheißen. Und der hat ein ähnliches Farbschema gehabt wie die Uhr. Der ist, ich glaube, in die 90er-Jahre rausgekommen. Und der hat einfach jedes Bauteil anders eingefärbt. Also die Tür, Motorhaube, Kotflügel, jedes Karosserieteil hat andere Farbe.
Den kannst du ja dann zum 30-jährigen Jubiläum von VW auslassen, das was schon vorbei ist.
Aber kann ich mir aus dem Kaugummi-Automat auslassen.
Genau. Oder vielleicht gibt es den einen so am Sammelheft, weißt du, dass jedes Monat ein Teil kriegt, so zusammenstecken.
Die erste Ausgabe 1 Euro, Ausgabe 2, 10 genau. Euro.
Windschutzscheibe.
Ja, genau, Ausgabe 2. Windschutzscheibe 10 Euro. Motor dann Heft 468, 3526,99 Euro. nett, Andy, nette Uhr. Freut mich für dich. Ergänzt deine Sammlung wahrscheinlich perfekt. Hast du sonst.
Und dich ergänzt sie auch.
Die ja, natürlich, ja. Hast du sonst noch was für uns?
Ich habe sonst noch was ich ein bisschen nachreichen möchte zum Horrorfilm-Podcast. Und zwar habe ich. Schon ein bisschen, glaube ich, für die Recherchen auf dem Horrorfilm-Podcast bin ich wieder draufgekommen und habe ihn jetzt nochmal angeschaut, und zwar den Film, der jetzt auf Netflix zu streamen ist, Hagazusa. Das ist ein deutsch-österreichischer Horrorfilm aus dem Jahr 2017. Das ist ein Film der Deutschen Film- und Fernsehakademie und war das Abschlussprojekt vom Lukas Feigelfeld. Das ist ein Crowdfunding-Film, und den hat man in die österreichischen Alpen und unter anderem in der Nähe vom Wolfgangsee gedreht. Das ist ein österreichisch-deutscher Horrorfilm, wie man nicht oft sieht. Ich habe mir den angeschaut, mir gefällt der sehr gut. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der jetzt für viele Leute schwierig zu schauen anmutet. Man kann es kurz beschreiben, so wie Heidi auf Bilzen einmal durch die Lars von Trier-Mühle gedreht. Also so eine Art von Film.
Ja, so habe ich ihn auch empfunden. Ich habe immer gedacht, das ist eigentlich kein Horrorfilm, sondern ist eigentlich eine Dokumentation aus der Zeit einfach. Weil es einfach in der Zeit, glaube ich, richtig scheiße war.
Aber hast du
auf einer Hütte in die Alpen zu leben.
Aber hast du den fertig geschaut?
Und krank zu werden. Spoiler dort. Ich kann mich nicht erinnern.
Ja, weil der Film zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr seltsam und verstörend und finster anfängt und dann immer finsterer und seltsamer wird. Und das ist so, wie man in der Badewanne sitzt, wo das Wasser immer heißer wird und man merkt nicht, dass es irgendwann zu heiß ist. Und der Film ist dann am Ende, also der wird immer irrer und immer finsterer, bis es dann wirklich, also das sind am Schluss sind dann schon Szenen, die sehr eskalieren. Eben, wenn man dann gedacht am Schluss, wow. Aber ich empfehle den Film deswegen, weil es halt der österreichische Horrorfilm ist und weil es einmal eine andere Art von Horrorfilm ist. Also er ist sehr langsam. Es kommen im Prinzip keine Dialoge drin vor.
Ganz wenige.
Ja, ich glaube, es gibt einen Dialog und der besteht, glaube ich, aus 3 oder 4 Sätzen, das war's. Ansonsten nur Monologe oder es wird gar nicht geredet. Und ja.
Im Gegensatz zu den aktuellen Horrorfilmen der fast täglichen Pressekonferenzen, wo viel geredet wird in Österreich.
Politik auch kackelt.
Gut, Politik, check. Den habe ich auch gesehen. Also der ist schräg zum Anschauen. Also der fängt auch. Ist halt extrem langsam alles und extrem lange Einstellungen, ist also echt ein bisschen mühsam zum Anschauen und ist halt jetzt auch ganz ungewöhnlich, also ich finde ja ein ungewöhnlicher Horrorfilm, also er hat da so permanente bedrückende Stimmung, aber es passiert eigentlich relativ wenig. Jetzt das eigentlich Jumpscares oder irgendwie so, sondern es ist irgendwie, er ist einfach bedrückend und ungewöhnlich. Gut, unheimlich.
Ja, er ist, glaube ich, ein bisschen so zu vergleichen mit so Filmen wie The Witch oder Antichrist. Also falls den jemand kennt, Antichrist von Lars von Trier, der ist ähnlich langsam und ähnlich fast schon ja, mühevoll zum Anschauen.
Okay. Ja. Gut, also Andy hat Uhren und Horrorfilme genossen die letzten 2 Wochen. Marco, was hast du so getrieben?
Ja, ich habe mir zuerst überlegt, rede ich über Hunt Showdown. Aber Hunt Showdown ist ja schon ein First-Person-Shooter und ist ja vielleicht sogar fürs Hauptprogramm was. Und dann rede ich natürlich über meine zweite Schwäche, wo ich einfach nicht wegkomme von dem Spiel. Dota 2.
Das
den Namen kennt, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das ist so wie bei League of Legends. Man hört nie was von dem Spiel, aber Hunderttausende von Leuten spielen es. Und das ist das Spiel. Ja, was sind, sollen wir es erklären, was ja, das genau für Autos ist?
Erklär es mal, weil ich bin da, ich kenne einen
Namen. Also, weil League of Legends auch nicht kennt.
Genau, ich kenne einen Namen, aber sonst.
Man sagt MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, das sagt auch gar nichts aus, aber das sind die Spiele, die was so wie ein Strategiespiel ausschauen. Man steuert aber nur eine Einheit an Helden meistens. Es gibt so 3 Wege auf der Map, wo Monster laufen und sich gegenseitig kaputt machen und die Helden. Es kann immer einem Team an und man spielt da meistens 5 gegen 5. Und es ist ziemlich einzigartig. Also wo ich es einmal das erste Mal gespielt habe, da muss man die ganzen Konzepte mal kennenlernen mit. Oh, der spielt Carry, der spielt Support und was heißt das? Und dem. Also es ist echt kompliziert. Das würde ja jetzt den Rahmen da sprengen, das zu erklären, was man da genau machen muss alles. Aber es ist sehr kompliziert. Es gibt jeder, also von den 100 Helden oder über 100 Helden bei Dota, bis man mal die gelernt hat, ist es, kann man eigentlich ein Leben lang damit verbringen, die im Detail nochmal ganz zu lernen, weil das verändert so mit 100 Helden plus, ich weiß nicht, wie viele Items die den Helden da verändern können und Skills, die dann, also es ist echt kompliziert und normalerweise fangen Leute gar nicht mit dem an, weil das ist, entweder warst du früh genug dabei und hast du irgendwie mit weniger Helden das alles gelernt oder du warst einfach ja, was richtig genug, dass du dir das antust. Okay. Die haben mir das antan.
Was ist der aber, Reiz ja. jetzt zu anderen Multiplayer-Titel? Dass das so...
Ja, also ein Match dauert zwischen, ich sage mal, 30 Minuten bis eine Stunde im Extremfall und jeder Held startet mit Level 1 und die werden halt immer stärker im Laufe des Spiels und die müssen Erfahrung sammeln, indem sie Monster killen oder auch andere Helden, die sie da auf der Map treffen. Und du siehst es halt wie beim Strategiespiel so von oben, die Draufsicht. Und das schafft, erstens brauchst du ein Team, mit dem du gut zusammenspielen kannst, weil viele Helden sich einfach gut ergänzen. Und dann gibt's dann die Momente, wo du weißt genau, oh, da ist der Gegner. Er hat mich noch nie gesehen, ich habe mich wo versteckt. Ich mache den einen Skill, der wird betäubt oder gestunt, sagt man dann, für ein paar Sekunden. Der Kollege macht irgendwie ein Follow-up-Skill, war im ganzen englischen Wörter, habe ich schon. Gibt's schon alle drin. Und das fühlt sich so gut an. Da kommt kein anderes Spiel zu. Und das Problem ist aber auch, so gut sich das anfühlt, wenn man zum Beispiel so ein knappes Spiel gewinnt, umso schlimmer ist es, wenn man so eins verliert. Und es ist aber auch so süchtig machend, dass man beim Verlust, sagt man, ah, jetzt spiele ich noch eins, dann werde ich schon gewinnen. Und wenn ich gewinne, spiele ich trotzdem noch eins. Ah, jetzt spiele ich halt, bis ich verliere. So. Und ja, ist echt schwer zu beschreiben, aber sobald man mal drinnen ist, ist es eine Sache, die ich glaube, ich kann.
Das ist eine Gruppe oder zwei, also zwei Gegner?
5 gegen 5.
Hast du da eine fixe Gruppe oder ist das was, was man auch mit random zusammengewürfelte Spieler spielen kann? Oder brauchst du wirklich die?
Also am besten spielt es, wenn du wirklich 5 Leute hast und die sich alle kennen und dann im Voice-Chat sind. Okay. Also da kommt nichts zu. Aber es funktioniert auch mit Random recht gut. Man kann so vorgegebene Texte irgendwie so in Chat mit, ah, ich brauche Hilfe und bitte gib mir das Item und solche Sachen. Und weil das ist in Europa ziemlich beliebt, das Spiel, und noch beliebter aber in Russland. Das heißt, da wäre Hilfe, wenn okay, vielleicht Russisch. Also mehr als nur die Beleidigung. Was man da automatisch lernt. Weil es ist auch so, die Leute, jeder Spieler sagt ja meistens von sich, ah, das ist das Spiel, was ich spiele, und die Leute sind einfach die toxischsten Leute, was es gibt. Aber Dota 2, das könnte sogar stimmen, dass da als Arschlöcher sind, bis auf ein paar. Achso, aber deine Frage ist noch nicht beantwortet. Ich habe früher eine Gruppe gehabt, wo wir das gespielt haben, aber die haben dann aufgehört. Und jetzt spiele ich meistens mit so random Leuten zusammen, beziehungsweise habe ich ganz selten für in unserem Alter einfach eine Online-Anfrage, für eine Freundesanfrage bestätigt auf Steam. Ah, und das war ein ziemlich cooler Typ und mit dem Spiel jetzt auf und so.
Mutig.
Ja. Hilf mir da mal bitte, wir haben doch 2011 in Köln, war doch also Weltmeisterschaftsfinale. Was war das Dota?
Das war Dota 2 und das war sogar das erste Mal, wo man Dota 2 als Turnierspiel ist es gespielt worden. Mit damals, glaube ich, 1 Million $
Preisgeld. Genau, ja.
Mit ganz Deutsch, ja.
Ja.
Und das war, also das habe ich gar nicht, zu der Zeit habe ich es noch nicht gespielt. Das habe ich gar nicht wirklich mitgekriegt, was das eigentlich für ein Riesending ist. Aber es war mit Dota 1 schon ein Riesending, was ein Warcraft 3 Mod war. Und mit Dota 2, das ist ein einzelnes, für sich stehendes Spiel, was aber komplett gleich spielt wie das alte. Aber schöner ausschaut. So. Plus ein paar Quality-of-Life-Sachen sind besser.
Ja, weil ich kann mich noch erinnern, der Marco und ich, wir waren eben gemeinsam auf der Gamescom in Köln und da war das Finale und ich war echt beeindruckt, mit was für einem riesigen Aufriss die das gemacht haben. Also da war wirklich also ein kleines, ist ein bisschen untertrieben, da war ein Stadion mit den ganzen Plätzen und da waren so Pyramiden, wo die Fahnen von den Teams halt gehisst waren. Also war ziemlicher Aufwand.
Mhm. Ja, das ist ja, die E-Sports-Szene da, wir werden heute ein bisschen einen kleinen Abriss drüber machen, oder? Aber die E-Sports-Szene ist ja riesig. Also da werden wir nochmal extra Episode machen, haben wir gesagt, wo wir dann das Thema nochmal genauer, also kommt nur das Thema E-Sports behandeln, weil es glaube ich für viele einfach so ein Riesending ist. Und wie gesagt, die Preisgelder gehen ja da in die Millionen und die haben ja Zuschauer, ich weiß nicht, League of Legends Finale oder Weltmeisterschaftsfinale oder was hat irgendwie keine 1,5 Milliarden Zuschauer oder also crazy, das übersteigt jedes Sportevent, was man kennt. Und ja, also crazy, crazy, crazy. Ja, sonst noch was, Marco?
Oder? Nein. Sonst ist Lockdown-mäßig ist. Man geht aus dem Haus einkaufen, da geht man wieder heim und spielt was ungefähr.
Genau. Wie früher, leider ist er nicht mehr am Einkaufen gegangen ist.
Ja.
Ja, und der Michi, ja, was hat der erlebt?
Ich habe zwei Sachen, zweieinhalb Sachen. Ich habe auf Netflix auf Netflix einen Film schon mal gesehen vor längerer Zeit, so kurz demnächst. Und der war jetzt da, ist jetzt online und den habe ich mir angeschaut. Und da waren wirklich gleich 1,5 Stunden, wo ich wieder mal so richtig gut unterhalten war, ohne dass ich damit gerechnet habe, weil es irgendein Franchise ist oder was. Und das ist der Film Love and Monsters. Der ist ganz aktuell, 2020 hat der Premiere gehabt, vom Sean Levy produziert unter anderem. Und der halt da, ja, kennt man von diversen Serien. Ich hatte halt einige Filme produziert schon, eher die witzigen Geschichten. Und da geht es darum, der Protagonist, also prinzipiell, es ist ja, Andy muss schauen, oder müsst euch anschauen, für die ja interessant, Andy, die am Anfang so weit so über Illustrationen gezeigt, was passiert.
Das habe ich gesehen.
Eigentlich
ja.
Geht es darum, dass ein Asteroid steuert auf die Erde zu. Und die Menschheit will den halt zerstören und schießt deswegen das gesamte Arsenal an Waffen, was sie haben, an Raketen auf diesen Asteroiden. Und der chemische Fallout bewirkt dann quasi, dass alle Kaltblüter auf der Erde zum Riesenmonstern mutieren. Und alle Menschen flüchten, die, glaube ich, 3% oder 2% der Menschen, die überleben, flüchten quasi unter die Erde und leben da unter der Erde, und es gibt halt ein paar Mutige, die da eben rausgehen und Ressourcen sammeln. Und der Protagonist ist eigentlich, also der Hauptdarsteller ist eigentlich der, wie sagt man, eigentlich ein totaler Schisser, oder? Den nehmen sie nie mit, weil er so Schiss hat. Und sein anderes großes Problem ist aber, er ist der Einzige in seiner Kolonie, der Single ist. Alle anderen haben halt ihre Partner in der Kolonie. Und natürlich sagt er, es ist in Zeiten der Apokalypse halt schwierig, irgendwie einen Partner zu finden. Und ist aber am Tag des Fallouts, hat er seine große Liebe kennengelernt und ist aber dann natürlich von ihr getrennt worden. Und ich glaube, der spielt 7 Jahre danach. Und er ist aber, hat sie über Funkgerät, hat er da in der Kolonie und hat nach ihr gesucht und hat sie gefunden in einer, glaube ich, 140 Kilometer entfernten anderen Kolonie. Und dann funken sie halt immer und sind immer noch schwer verliebt. Und eines Tages überlegt er sich dann, oder entschließt er sich dazu, jetzt zu ihr in die Kolonie zu gehen, quasi an die Oberfläche und zu ihr in die Kolonie zu wandern. Und alle raten ihm halt davon ab, weil er halt so ein Loser ist und halt, er hat das Problem, dass immer wenn er ein Monster sieht oder wenn er Angst hat, erstarrt er, also kann er sich nicht mehr bewegen, oder? Und steht halt einfach da und die anderen retten ihn halt immer so. Und ja, genau, dann macht er sich halt auf den Weg und der Film handelt eben davon, wie er sich da quasi durch diese monsterverseuchte Welt schlägt. Und der war wirklich richtig unterhaltsam. Also war lustig, war vom Production Value super, war die Monster waren cool gemacht, Story ist witzig, Schauspieler sind super. Also wirklich eine Empfehlung für 1,5 Stunden gute, oder 109 Minuten sind es gute Unterhaltung. Wirklich gute Unterhaltung. So, dass man gar nicht das Handy zur Hand nehmen will, sondern wirklich, außer zu schauen, wo der Hauptdarsteller noch mitgespielt hat, und er hat noch mitgespielt bei Maze Runner. Falls das wen interessiert.
Ja. Wie sind die Effekte? Ist Computer hauptsächlich, also CGI, oder sind da praktische?
Nein, schon größtenteils CGI. Mhm. Weil die Monster natürlich auch eine ziemliche Größe haben. Also sind alle natürlich, das ist ja da, sind alle groß mutiert. Und deswegen ist da ist schon alles, also glaube ich, Großteil CGI. Aber ist wirklich gut gemacht, also Wahnsinn eigentlich für Netflix-Film, was da mittlerweile abgeht. Man, das ist.
Ja, aber sie haben auch viel Werbung, glaube ich, gemacht, weil ich glaube, ich habe sogar 2 E-Mails gekriegt und dann über die Netflix-App haben sie gesagt, oh hey, schau dir das doch an, das wäre doch was für die.
Hast du es gemacht?
Nee, ich hab's
noch nicht. Genau, das war. Also okay. Das ist eine totale Empfehlung, ohne Vorbehalte, wirklich sehr, sehr, sehr gute Unterhaltung. Aha. Und um im Thema zu bleiben, ist das Zweite, was mich auch sehr freut und wo ich mich drauf freue, ist Love, Death and Robots Staffel 2 kommt jetzt dann im Mai oder Juni. Habt ihr das gesehen auf Netflix auch?
Die erste Staffel gesehen und hab so ziemlich alle sehr gut gefunden. Ich glaube, da gibt es eine mit dem Kühlschrank, der wird es nicht so toll gefunden, aber sonst waren die eigentlich durchwegs gut, finde ich.
Ich habe die auch gesehen und mir hat das auch sehr gut gefallen. Das Einzige, was mich da ein bisschen nervisch gemacht hat, ist, dass die halt meistens, wenn sie dann fertig sind, denkt man sich, boah, jetzt hätte ich gerne eine zweite Folge gesehen, von genau dem halt. Also natürlich sind die Geschichten ja immer abgeschlossen, aber man denkt sich so, boah, manche von den Welten sind so gut gemacht und so fesselnd und so, dass man sich denkt, boah, das würde ich jetzt gerne weiter schauen, ich würde das gerne mehr erleben mit dem.
Mir ist es genauso gegangen, weil ich meine, jetzt für alle, die es nicht kennen, das ist ein nicht jugendfreie, also eine Animationsserie für Erwachsene von Tim Miller und David Fincher und ist eine Anthology-Serie. Also das ist eine Serie, wo eine Staffel, mehrere Episoden, aber immer unterschiedliche Geschichten hat. Und die haben also in diesem Fall sogar komplett unterschiedliche Stilelemente, komplett unterschiedliche Animationsarten. Und mir ist es gleich gegangen, weil ich habe das wir waren auf dem Dreh im Ausland und ich habe am Abend im Hotel, habe gedacht, jetzt schaue ich mir noch irgendeinen Film an. Und dann sehe ich, okay, Love, Death and Robots. Dann denke ich mir, okay, Animationsserie, cool, schaue ich mir die erste Folge an. Und dann war die erste Folge und dann habe ich gedacht, war die mega. Und dann habe ich gedacht, wow, cool, jetzt freue ich mich, wie es weitergeht.
Ja.
Und starte die zweite und es war halt komplett was anderes, oder? Aber da ist mir es gleich gegangen. Da hätte ich gern noch mehr gehabt aus dieser Welt oder aus diesen Welten. Und das ist ein bisschen, das stimmt, das ist eigen. Aber trotzdem, sehr, sehr cool und da freue ich mich richtig auf die zweite Staffel. Das wird richtig cool.
Was ich meinen kann, ist, wo ich die Staffel angestellt habe, ist mir eingefallen, dass der David Fincher, der hat einmal ein Projekt gehabt, ein Animationsfilm, eben auch für erwachsenes Publikum, der Goon. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Sagt denkt das was?
Das ist ein Comic, glaube ich, oder?
Das ist ein Comic über, das spielt in einer Zombie-Apokalypse und ich merke, jetzt weiß ich nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Wenn ich nicht falsch liege, dann geht es da um zwei so Typen, einen kleinen, schlaksigen und einen großen, bulligen. Also so quasi, so einer ist halt richtiger Tank und einer ist schnell und agil, die sich durch die Zombie-Apokalypse schießen und prügeln. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, spielt das in so einer Art 30er, 40er Jahres-Setting.
Nie was mitgekriegt, ne? Das Game hat.
Und das, ja, vor Jahren hat es da einen Trailer gegeben. Das ist wirklich schon, ich glaube, 10 Jahre her hat es mal einen Trailer gegeben.
2008 ist schon angekündigt worden.
Ja.
Der Film, der Animationsfilm.
Ist leider, glaube ich, komplett eingeschlafen. Ich glaube, da.
2012 haben sie nochmal einen Kickstarter gemacht dafür. Aber 2017. Da hat der Tim Miller und Blur Studios haben da irgendwie ein Upcoming Announcement gemacht, aber da ist dann nichts, glaube ich, nichts gekommen.
Das war ein Film von Fincher, das würde mich schon interessieren. Ich glaube, der könnte sowas.
Also, das ist aber so eine richtig coole Serie. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ja, und sonst habe ich mir jetzt heute noch Falcon and the Winter Soldier fertig geschaut, da habe ich kurz mit Marco schon geredet. Ich meine, ich habe das beide noch nicht gesehen, deswegen nur ganz kurz. Ist jetzt Staffel 1 ist fertig. Ich glaube, es gibt eine zweite Staffel, muss es fast. War cool, war unterhaltsam, war gute Action, also gut geschrieben, aber mir hat es nicht so zu 100% gepackt. Also ich bin nicht so, dass ich immer sage, ma, juhu, wann kommt die zweite Staffel, sondern ich habe gemerkt, dass ich immer wieder abgedriftet bin während dem Schauen, oder? Das kennt man ja. Also irgendwie so, okay, ja. Okay, okay, ja, da kann ich nebenbei eine Runde Switch spielen, Tetris oder was. Weißt du, also nichts, was dann so einzieht, sondern so, was halt so nebenher läuft.
Macht es das wirklich?
Aber gut. Auf
jeden Fall. So eine Serie schauen und dann nebenher, also nicht nur am Handy schauen, sondern wirklich so jetzt Switch spielen, oder?
Also Tetris Switch?
Ja, ich meine, am Handy schauen tue ich schon ab und zu und ich will es ja irgendwie vermeiden. Dann denke ich mir, nein, ich mache das jetzt nicht, aber es ist manchmal schwierig. Richtig spielen nebenher schaffe ich nicht.
Also so eine Runde Tetris geht schon. Aber auch nicht oft. Also wo ich das letzte Mal gehabt habe, wo ich wirklich so zu 100% auch nicht das Bedürfnis danach gehabt habe, ist Handy in die Hand zu nehmen, weil es hat mir immer wieder mal, man schaut was und greift dann zum Handy und kommt dann, aber einfach als Reflex. Beim Mandalorian, da habe ich das null gehabt, da habe ich einfach das durchgeschaut, ohne auch nur an mein Handy zu denken.
Ja, bei mir war das jetzt zuletzt, das kann ich jetzt anders schnell als Tipp sagen, weil ich mit der Rebecca in Tatortreiniger nochmal von Anfang an schaue. Also sie sieht es zum ersten Mal und ich schaue mir es jetzt wahrscheinlich schon zum dritten Mal an. Der Tatortreiniger Serie auf Netflix, der Deutsche mit dem Björn im Mädel. Und es ist eine fantastische Serie, kennst du es?
Aber nicht alle Folgen. Ich hab's. Irgendwann waren auf Netflix, glaube ich, nur mal die erste Staffel oder so und dann habe ich nicht mehr weitergeschaut, irgendwie bei der zweiten Mal so. Aber da gibt es schon vier oder so
wahrscheinlich? Sieben, glaube ich.
Ah, sieben?
Sechs oder oh, sieben. Also es sind immer nur wenige Folgen und das ist, glaube ich, unter anderem, ja genau, ist unter anderem mit dem von die Leute, die für Stromberg, glaube ich, geschrieben haben.
Okay. Ja, das merkt man fast ein bisschen, würde ich sagen. Also,
und es ist halt wirklich sehr,
Dialoge
sehr gut.
Dialoge sind schon top.
Ja, eben. Und da habe ich auch null das Bedürfnis, das Handy in die Hand zu nehmen. Erstens sind die Folgen sehr kurz, die dauern nur zwischen 20 und 30 Minuten. Und dann sind die Dialoge wirklich, also die grobe Story ist immer, dass der Schotti, das ist der Hauptcharakter, ist eine Putzkraft, die Tatortreiniger ist. Und der fährt halt von Tatort zu Tatort, wenn die Polizei fertig ist und putzt dann da. Meistens halt, das ist ein bisschen eine grausige Angelegenheit. Und er kommt dann immer in seltsame Situationen. Und im Prinzip ist das nur ein Aufbau oder so ein bisschen so eine Vorbereitung für die fantastischen Dialoge, die dann er mit den Leuten, die da vor Ort sind, hält. Also die Dialoge sind wirklich Hammer. Selten sowas Gutes gesehen im deutschen Fernsehen.
Das ist ja eins meiner Lieblingsworte, habe ich da zum ersten Mal gehört. Die Spurensicherung, beziehungsweise wie sie es abkürzen, die Spusi. Da muss einer von der Spusi schauen und so. Das, in anderen Folgen, also in Serien kriegt das Wort okay. Auch, also ganz gut.
Aber zu deutschen Serien habt ihr Slowborn gesehen? Auf ZDF, in der ZDF-Mediathek?
Nein.
Das ist uns immer empfohlen worden, das haben wir jetzt auch geschaut. Erste Staffel hat 8 Folgen. Und ganz aktuell ist vor der Corona-Pandemie gestartet worden, also gedreht worden. Es gibt jetzt dann 4 Staffeln. Und es geht darum, dass auf einer fiktiven deutschen Insel, also quasi es bricht eine weltweite Pandemie los, die Taubengrippe, schwer tödlich und die Serie erzählt die Geschichte von einer deutschen, fiktiven deutschen Insel, wo diese Seuche quasi dann ankommt. Und es ist so schräg, weil das quasi Ausgangssperre, Masken, die Regierung verhängt Ausgangsverbote. Es ist alles so aktuell, oder? Und mit dem Wissen, dass sie...
Aber gestartet ist das vorher schon,
gestartet
oder?
Ist also, das vorher schon.
Das ist Zufall.
Ja, das ist Zufall. Also okay. Das ist wirklich schräg. Und das ist wirklich super cool zum Anschauen. Ist gut gemacht, 8 Folgen, jede so ungefähr eine Stunde. Jetzt und das hat uns auch richtig gepackt. Das ist auch ganz, ganz cool. Also kann man sich auch anschauen. Ist in der ZDF-Mediathek gratis zum Anschauen. Also.
Sie haben bei die Rocket Beans in Badabinsch, also im Serienformat oder im Kinoformat, das weiß ich nicht, haben Sie die Macher mal gehabt zu Gast, die dann über das geredet haben. Und auch wie das seltsam jetzt mit Corona, wie das halt seltsam zum Anschauen ist, jetzt, wo wir die Pandemie haben.
Ja. Crazy. Na, aber das war's. Andy, du wolltest noch was zu den Ghostbusters
ja,
sagen.
Ja, genau, das darf man nicht vergessen.
Deswegen.
Und zwar der neue Ghostbusters, dieser, habt ihr es ihn gesehen?
Ja.
Den mit dem Marshmallow, mit dem Mann.
Mit den kleinen Marshmallow.
Ja, ja,
genau.
Ja.
Ich habe ihn jetzt mehrfach schon angeschaut, weil es gibt wahnsinnig viel zum Sehen eigentlich. Das dauert, glaube ich, nur 30, 40 Sekunden oder so. Und man sieht halt in Ant-Man, hätte ich bald gesagt.
Paul Rudd?
In Paul Rudd, wie er durch einen seltsam verlassenen Supermarkt schlendert. Also ist er, glaube ich, ganz alleinig und er packt sich halt Produkte in den Korb und dann hört man schon so eine bekannte Ghostbusters-Melodie, so eine Ghostbusters-Atmo. Und dann kommen kleine, niedliche Marshmallow-Männer aus einer Marshmallow-Packung raus und dann passiert halt ein bisschen Mayhem. Ja, ihr habt es gesehen und mir hat es sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich mich frage, ist, ob sie sich vielleicht nicht zu sehr auf den Sound der alten Filme verlassen, aber andererseits, der generiert ja ein Ghostbuster-Feeling, das man ja auch will bei so einem Film. Also es ist schon...
Ja, ich glaube, sie werden sich hüten nach dem letzten Ghostbusters-Film zu sehr in Richtung zu gehen, die zu weit weg ist von die Originale, oder? Also ich muss ja sagen, das ist ja ein bisschen eine Sünde, also ich weiß nicht, ob es eine Sünde ist, ich glaube nicht, dass es eine Sünde ist. Ich habe ja den Ghostbusters-Film mit die Frauen Ghostbusters auch jetzt nicht so schlecht gefunden, wie sie gesagt haben, dass er ist.
Bin ganz okay gefunden.
Genau, also der Hate, der da hereingeprasselt ist, natürlich wie alles im Internet extrem übertrieben, also massiv übertrieben, natürlich. Ja. Also das ist einfach, das finde ich einfach, es geht ja ein bisschen um die toxische Fankultur, die das halt so als ihr Ding sehen und jeder, der sie sind die Wichtigsten und nur das, was ihnen gefällt, ist gut und alles andere ist zu verfluchen und zu haten. Ich habe den jetzt nicht so schlecht gefunden, aber ich glaube halt, dass sie jetzt da schon, das ist halt jetzt, ich habe die Trailer, also einen Trailer gesehen in Letch, also den Haupttrailer, und ich habe extrem viel Liebe für das Franchise und aber auch für den Trailer, weil ich glaube, dass das unglaublich gut wird. Aber es birgt extrem viel Gefahren, weil es ist halt Kinder, oder? Das heißt, du hast sofort den Connect zu Stranger Things, oder? Was ich sage mal, das ist, da spielt sogar noch der Wolfhard mit, oder? Von Stranger Things.
Das haben wir auch gedacht. Das ist immer so ein Vibe gewesen. Ja, es ist, weil es ja auch nicht in New York spielt. Ja. Es ist ja auf dem Land irgendwo. Mhm. Und über Stranger Things halt irgendwie so wirkt.
Genau, ja. Ich bin gespannt.
Hat der Wolfhard nicht auch bei Ace mitgespielt beim Remake? Oder war das?
Doch.
Doch schon, gell?
Ja. Mhm. Ja.
Ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann. Ich weiß schon, der Originalfilm spielt in der Stadt und hat natürlich als von der Stadt als Charakter ein bisschen gelebt, mit dem zweiten Teil, mit der Freiheitsstatue und so. Aber ich glaube, dass sich so am Land, am amerikanischen Land, lässt sich schon so Comedy-Horror darstellen, glaube ich.
Wisst ihr, an welchen Film mich das total erinnert hat? An Evolution.
Ja. Yeah. Hm.
Weil das auch in so einer Gegend spielt und es. Ich weiß gar nicht, ob der wer beteiligt war von den alten Ghostbusters, aber so irgendwie hat er.
Ja.
Mir ist vorkommen, früher haben Leute sogar gesagt, Evolution, das ist so der inoffizielle Ghostbuster, so ein bisschen.
Okay.
Ja. Der war auch sehr gut.
Der war gut, Evolution war super.
Mit dem seltsamsten Product Placement ever. Hey. Also das
Seife da, oder was
Head war das? And Shoulders, das Head and Shoulders Product Placement ist so seltsam, weil halt, wenn ich mich nicht irre, dann hält er ja sogar mal in die Kamera und durchbricht die vierte Wand so ein bisschen, oder? Und sagt so, Herrn Show, das ist wie so eine Werbung. Es ist wirklich wie eine echte Werbung.
Ja, gibt es da nicht so eine Szene, wo einer sagt, was du benutzt das? Ja, natürlich benutzt ich das. Siehst du nicht? Keine Schuppen, gar nichts.
Es gibt übrigens da auf YouTube ein Video mit dem Reitman und mit dem Bill Murray, wie der Reitman in Bill Murray in Teaser zeigt. Der Bill Murray reagiert so, als ob man zum ersten Mal sieht, kann jetzt geactet sein oder nicht. Ist ja egal.
Also, Schauspieler.
Es ist ein niedliches Video, weil sie halt die zwei coolen Typen sich da den Ghostbuster-Teaser anschauen und mir geht es jedes Mal gleich, wenn ich Bill Murray sehe. Das ist so ein sympathischer Typ. Ich meine, ich weiß nicht, wie der in echt ist, aber jedes Mal, egal was der macht, der wirkt einfach immer voll sympathisch.
Man verbindet halt mit ihm einfach immer seine Rollen, oder? Also wird das immer. Ich bin immer so enttäuscht und deswegen habe ich irgendwie, wie soll ich sagen, Angst davor, mal einen Star wirklich kennenzulernen. Weil was ist, wenn der Bill Murray jetzt ein totaler Trottel ist? oder? Also sag mal, du triffst den jetzt und dann würdest du hingehen und würdest sagen, würde ich probieren mit ihm reden, oder hättest du Angst, dass du enttäuscht wärst, dass er vielleicht doch nicht so ist, wie man meint?
Ich meine, die einzigen Berühmtheiten, mit denen ich jemals geredet habe, waren Sternmann und Christemann im Treibhaus. Und die waren super sympathisch.
Ich war mal dabei, wie einer über drei Bahnsteige zu Peter Rapp rübergeschrien hat. Hey Peter! So, das war's. Innsbrucker Hauptbahnhof. Da ist er, glaube ich, operiert worden in Innsbruck.
Peter Rapp. Ja, ich bleibe mal beim Ein Style, waren wir da auf der VIP-Party, und da war Millen Collin hat da gespielt und die sind am Tisch hinter uns gesessen. Und da war der Kollege von mir mit, und der ist Fotograf, und der hat dann zu mir gesagt, schau, das ist Millen Collin, geh doch um mich und mach ein Foto. Ich mache ein Foto mit dir und der Band. Und dann bin ich nicht hingegangen, weil ich mir gedacht habe, na, was ist jetzt, wenn die totale Arschlöcher sein? Und dann ist kann ich nicht mehr Fan sein, weil ich bin so Fan von ihnen gewesen, oder? Dann ist das alles zerstört. Dann wäre das.
Ja, die Chance, dass vielleicht die alle einen schlechten Tag haben, sonst total nett sein, aber in dem Moment wie ein Arschloch umkommen und dann.
Ja. Es kommt halt immer darauf an, wie man den Celebrity halt auch sieht in seiner Wahrnehmung. Wenn jetzt zum Beispiel der Christoph Walz im Zentral sitzt und du gehst hin und er ist voll borniert und unhöflich und von oben herab denkt man sich, haha, der Hans Lander. So kennt man ihn. Aber ja, weil man ihn halt in einer anderen Rolle kennt. Ich muss nur dazu sagen, dass das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich damit angegeben habe, dass ich mit Sternmann und Christemann geredet habe.
Abgehängt bist.
Der Christemann hat mich gefragt, was die Karte kostet, und dann habe ich halt gesagt, ja, sonst, ich weiß nicht mehr, was es war, im Treibhaus halt was so, keine Ahnung, es war jetzt nicht so viel. Und dann hat er gemeint, und da können sie sich uns leisten, das ist ja nicht schlecht. Und dann habe ich gesagt, ja, es kostet aber, es hat Dorfer auch so viel gekostet. Und dann schaut mir der Christian an und sagt, ja, Dorfer, kann man schon anschauen, ist halt nicht lustig.
Aber du hast ja, genau, das müssen wir schon auch noch besprechen, Andy. Du hast ja Kontakt mit einem Celebrity gehabt, sehr wohl jetzt gerade vor kurzem.
Oh, ich kenne das. Ja, erzählen Sie bitte.
Ich habe irgendwie gehofft, dass das nicht mehr zur Sprache kommt, weil das ist mir im Nachhinein ein bisschen peinlich. Über meine Freundin habe ich einen Instagram-Account von Thomas Brezina entdeckt. Und man muss dazu sagen, dass der Instagram-Auftritt von Thomas Brezina fantastisch ist. Also der ist wirklich extrem unterhaltsam und der postet da ziemlich viel. Er lebt mit seinem Mann in England, und die haben einen extrem niedlichen Hund, den er immer wieder postet. Und ich habe mit dem Thomas Brezina verbinde ich was aus meiner frühen Kindheit, und zwar in 20-Schilling-Schein. Ich habe als Kind ernsthaft gemeint, dass der Thomas Brezina auf dem 20-Schilling-Schein oben ist. Ist er natürlich nicht, Spoiler, aber ich habe das wirklich lang gemeint, weil in meinem Kopf war er, das ist ein mega berühmter Typ, der hat so viele
Bücher. Aber er hat schon Ähnlichkeit, muss man dazu sagen.
Ja, und ich habe ihm das dann geschrieben, ich bin gerade auf deinen Instagram-Account gekommen, und schöne Grüße und alles Gute aus Innsbruck. PS, ich habe als Kind extrem lang gedacht, dass du auf dem 20-Schilling-Schein oben bist. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, hat ziemlich lachen müssen, das hat ihm noch nie jemand gesagt, und hat mich dann sogar mit meiner Nachricht in seiner Instagram-Story erwähnt, und das ist dann wohl ein bisschen zu was geworden, weil es haben dann ganz viele Leute geschrieben, dass ihnen ähnlich gegangen ist, und haben so Fotomontagen ihm geschickt, die dann alle gepostet hat. Das war schon ganz lustig. Ich bin jetzt froh, dass ich da nicht der Einzige bin, der das gemacht hat.
Für alle, den Thomas Brezina nicht kennen, vielleicht auch unsere deutschen Zuhörer, der Thomas Brezina ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Kinderbuchautoren Österreichs, mit der Knickerbockerbande und Dom Turbo.
Der Welt.
Und hat eben da eine Dom Turbo Fernsehserie, genau. Österreichs Astrid Lindgren. hat Fernsehsendungen moderiert und Dom Turbo Fernsehserie, und ist ziemlich eine berühmte.
Die Rätselburg.
Die Rätselburg, ja. Genau. Ziemlich eine Berühmtheit. Und der Ente ist jetzt Best Friend mit ihm, oder Instagram-Friend zumindest.
Ja, so wie ich halt mit der Gillian Anderson. Also die postet Stories, ja, und ich schaue sie an.
So. Aber Ente, du hättest das eigentlich als unter Popkultur-Beichtstuhl machen müssen, damit wir gleich dein Fame auch mit auf unsere 80 Instagram-Follower, oder 97 sind es jetzt, glaube ich. Ja, genau. 97, nicht 97, 1000. 97.
Das ist 100.
Ja, weil wir, wir wollen nur legit.
Jetzt ist traurig, ist es.
Also wir, ich bin ja, bin ja nur Gast.
Das Traurige, es waren einmal 100.
Oh nein.
Okay, aber bevor wir noch mehr Podcast-Hörer verlieren, mit unserem Vorgeplänkel immer unserem sehr langen, aber ich finde, das gehört dazu und das macht auch Spaß. Und man kann sich, genau, nochmal der Tipp an alle, man muss sich den Podcast nicht unter Arm anhochen, man kann das ruhig in Häppchen genießen. Gell? Also wie gesagt, ich mache das immer beim Sport. Und genau, aber nichtsdestotrotz, gehen wir zu unserem Hauptthema. Ich bin bei unserem Hauptthema heute wahrscheinlich der, der am wenigsten reden wird oder zu sagen hat, weil ich auch da, glaube ich, der Zocker oder der bin, der am wenigsten exzessiv zockt bzw. gezockt hat, als Jugendlicher und Kind noch mehr, aber in letzter Zeit nicht mehr so viel, beziehungsweise ausgewählter. Nur qualitativ hochwertige Spiele. Nein. Ich bin eher ein bisschen mehr.
Komm, Moorhuhn mehr. Nur mehr gute Sache.
Genau, Moorhuhn auch.
Oder was hast du gesagt? Das habe ich ganz vergessen.
Ja, Moorhuhn, das war ja.
Moorhuhn, genau.
Ja, erwähnen wir gerade.
Also das passt nicht. Nicht wert. Nein, jedenfalls, deswegen auch nochmal, falls ihr euch wundert, warum der Marco bei uns ist heute. Der Enti wird das auch kurz erklären, aber es geht auf jeden Fall um das Thema Ego-Shooter. First-Person-Shooter und wie wir dazu stehen, wie wir da mit gestartet sein. Und ja, ich glaube, wir fangen einfach an. Unser Archivar, der Enti, hat sich schlau gemacht und wir starten rein in das Thema. Willst du noch erklären, warum der Marco da ist? Oder sollen wir starten einfach? Und das erklärt sich dann von selbst.
Das erklärt sich.
Also, ich gedacht, weil ich einfach so sympathisch bin, aber
weil du so schöne Stimme hast.
Okay, danke.
Na, das erklärt sich dann von selber, oder?
Ja, ich werde dann zwischendurch vielleicht einen kleinen Ausschwenker machen im Bereich, nicht ganz E-Sport, aber wie man es halt damals gekannt hat, bei einem der Spiele. Und
super. Ja. Genau, und ich leite es jetzt noch ein, das Gespräch, mit dem ersten Spiel, das wir alle gespielt haben und oder versucht haben zu spielen. Das war ja gar nicht so einfach. Das an das ranzukommen und das ist das sehr bekannte und auch sehr verrufene Wolfenstein. Andy, du hast ja, glaube ich, zu Wolfenstein ein paar Gedanken gemacht.
Genau, ich habe ein bisschen was rausgeschrieben. Die Wolfenstein-Serie als Ego-Shooter hat 1992 angefangen und der letzte Titel, glaube ich, ist 2019 rausgekommen und es ist momentan auch einer in der Mache, wenn ich mich nicht täusche. Auf alle Fälle ist 1992 Wolfenstein 3D rausgekommen. Und in dem Spiel geht es um einen fiktiven amerikanischen Agenten, der BJ Blazkowicz, der hinter feindlichen Linien gegen die Nazi-Truppen, gegen die Truppen Nazi-Deutschlands kämpfen muss. Ich glaube, dass die Kontroverse für Wolfenstein ja quasi als erstes einmal die war, dass es um Nazis geht und dass Nazi-Symbolik im Spiel zum Sehen ist, oder? Das war ja, glaube ich, einer von den...
Bei uns. Ja, bei uns. Aber in Amerika, glaube ich, hat das
kaum gespielt. Aber war es bei uns? Bei uns waren da Nazi-Symbole? Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Oder waren da nur rot-weiße Flaggen mit Dreiecke oder so?
Nein, da waren wirklich Hakenkreuze. Und deswegen, glaube ich, ist auch gleich mal beschlagnahmt worden in Deutschland. Und wenn ich das richtig gelesen habe, erst 2019 ist es wieder von der Liste runtergekommen.
Man muss jetzt auch dazu sagen, dass 1992 Ego-Shooter natürlich nicht so ausgeschaut haben, wie man es jetzt kennt. 1992 waren Ego-Shooter, da war natürlich, da ist sehr viel der Fantasie überlassen worden. Also Ego-Shooter haben das so ausgeschaut, man hat weder nach oben und unten zielen können, sondern eigentlich sich nur nach links, rechts, vorne und hinten bewegen. So gesehen war der 3D-Aspekt von dem Spiel war ja eigentlich nur quasi in der Optik, weil man hat nur in zwei Dimensionen sich bewegen können.
Ja, die Tiefenwirkung hast du gehabt. Das kleinere Sachen, das was
genau. Weit weg war. Und es war dann auch noch so, dass die Gegner im Prinzip alle zweidimensionale Sprites waren. Also man hat jetzt zum Beispiel, wenn man einen Gegner erschossen hat und der ist am Boden gelegen, dann kann man sich das so vorstellen, dass man um die Pixel-Leiche herumgegangen ist und die hat sich immer mit an mitgedreht. Das war im Prinzip wie ein Bild, das dann ständig verfolgt und ständig in der Sichtachse ist vom Spieler. Also man hat jetzt da nicht wirklich 3D-Objekte gehabt. Und ich glaube, ich habe mir dann kurzzeitig einmal gedacht, oder wie sieht es das? Seit Wolfenstein 3D und dann Doom, das dann ein Jahr drauf, glaube ich, auf den Markt gekommen ist, haften ja die Ego-Shooter das so das Stigma des Killerspiels an. Das ist quasi Trainingssimulationen für furchtbare Daten sind. Ich denke mal da oft, vielleicht wäre das bei uns nicht so weit kommen oder da hätte es wesentlich weniger Fahrt aufgenommen, wenn das eben nicht nur mit Nazi-Symbolik verbunden gewesen wäre. Oder wäre das sowieso passiert dann mit der Zeit?
Also ich denke, dass Wolfenstein war schon so, also Wolfenstein kann ich mich erinnern, das war so, boah, Wolfenstein, hast du gesehen, Nazis, das war so, wow, Hilfe, das war schwer zu kriegen. Da kann ich mich erinnern, das hat einmal irgendwer auf einer Disketten gehabt und dann hat man das probiert, dann ist es meistens nicht irgendwie gelaufen. Und wenn es einmal irgendwo gelaufen ist bei irgendwem, dann war das so, boah, ich habe Wolfenstein gespielt, Also es war immer schon was Verbotenes, oder? Das ganze Shooter-Ding. Aber ich glaube, es war, wie du sagst, das kann schon sein, weil es Nazis waren in erster Linie und das Nazi-Thema halt das als noch mehr in die Öffentlichkeit gerückt hat. Und weil du halt auch auf Menschen geschossen hast. Bei Doom, wenn jetzt Doom das erste gewesen war, dann hatten sie vielleicht gesagt, da schießt Mehl auf Monster und fliegende Augen, oder? Aber da hast du halt auf Menschen geschossen. Und auf Hunde, okay, by the way.
Ja, das ist heutzutage wahrscheinlich das größte Problem.
Ja, also da.
Alle anderen Menschen.
Ja, weil, und das kann ich mir schon vorstellen.
Es hat ja schon vorher Ego-Shooter gegeben, oder Catacomb 3D, oder Catacomb Abyss 3D, ist glaube ich ein Jahr vorher auf den Markt gekommen, von der gleichen Firma, ich habe mit Marco vor kurzem darüber geredet.
Ja, id Software hat
beides
gemacht.
Und ja, das ist eigentlich nie, das war im Prinzip ähnlich oder ja, fast schon gleich.
Kein Mensch,
war halt nicht kontrovers. Genau, ja. Das wollte ich nur dazu sagen, die Firma, die das damals hergestellt hat, war ID Software und Apogee.
Was? Ich glaube, man sagt IT. Oder, sonst kriegst du da die Kommentare in Instagram.
IT Software und Apogee, das ist dann zu 3D Realms One. Und mitverantwortlich für das war der Tom Hall, der dann für die ganzen alten Ego-Shooter so ein bisschen verantwortlich war. Der war, glaube ich, bei ganz vielen Titeln war der
Director. Ja. Oder? Ich habe damals das Buch gelesen, Masters of Doom, und da ist es darum gegangen, wie die halt Doom entwickelt haben. Und ich wünschte, ich könnte mich noch an mehr Sachen erinnern, aber es ist halt so eine wilde Zeit einfach gewesen. Die haben für Apogee gearbeitet und haben gesagt, ja, die haben, glaube ich, die PCs mitgenommen, zu irgendeiner Hütte gefahren, zu Ferienhütten, haben sich da eingebunkert mit Cola und Pizza und haben da einfach 3 Wochen durchgearbeitet und dann war irgendwas da. Sowas, was halt heutzutage jetzt nicht mehr so unbedingt. Außer du machst irgendein Indie-Game,
ja. Dann wär's vielleicht mal so. Ich meine, Doom und also Wolfenstein und dann auch Doom. Ich meine, Wolfenstein, die weitere Serie habe ich dann wieder mal probiert, hat mir aber dann nicht mehr so angesprochen. Ich habe überhaupt ein bisschen ein Problem damit, wenn das in eine zu realistische realistische Richtung geht. Also ich tue mich da extrem hart, also Zweiter Weltkriegs-Shooter zu spielen. Kommen wir später noch dazu, aber ich glaube bei Battlefield war es so, das war glaube ich in der Story-Kampagne, dass wenn du gestorben bist, dass immer ein neuer Charakter, also ein neuer Name mit Geburtsdatum da gestanden ist. Kannst du dich an das erinnern? Mhm. Also du bist gestorben.
Ja, das war bei Battlefield 1 so das Intro. Das passiert zwar nur im Intro, aber das war ziemlich effektiv, wie sie das so gemacht haben. Da hat man dann sich dann wirklich Gedanken gemacht, das ist wirklich ein Mensch, so ein neuer, also unter Anführungszeichen.
Ja, und das habe ich schon hart gefunden, deswegen tue ich mich da ein bisschen hart mit den Spielen, also dann auch Wolfenstein, da sind sie immer noch Nazis, da habe ich immer noch ein besseres Gefühl dabei. Ja, aber wir sind, ja, bei Battlefield 1 ist halt Erster Weltkrieg, dann die Zweiten Weltkriegs-Shooter, was ja sehr groß sein. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig gewesen.
Aber ich finde da jetzt gerade Wolfenstein, das ist ja dann sogar beim ersten bei Wolfenstein 3D, da ist glaube ich der Endgegner ist Hitler, der in seinem Mech drin sitzt mit 2 Miniguns. Also das ist ja. Ich glaube, das war schon von Anfang an von der Serie so ein bisschen geplant und man sieht das ja dann auch in die Teile, die danach kommen, dass das in so einer fiktiven Realität spielt. Also das ist so ein Alternate Universe. Das hat ja nichts mit dem zu tun, wie der Zweite Weltkrieg wirklich gelaufen ist. Ich finde es da eher schwierig, dass es ja, ich sage jetzt, natürlich sind Spiele, die auf reale Kriegsgeschehen basieren, das ist ein schwieriges Thema. Und ich denke mir das auch, wenn man jetzt Call of Duty spielt oder Battlefield, boah, was würden unsere Großeltern sagen, die quasi da in dem Krieg, die das wirklich betroffen hat. Ich finde so aktuelle Kriegsgeschehen da ein bisschen schwieriger. Also es gibt ja auch schon Videospiele über den Irakkrieg oder über die Konflikte im Mittleren Osten. Also das finde ich ein bisschen seltsamer, dass es so, dass Leute, die da von dem betroffen sind oder da beim Militär wirklich beteiligt waren, dann Videospiele über genau den Konflikt spielen können. Das finde ich irgendwie seltsam. Also da finde ich, Wolfenstein ist nicht so tragisch.
Na, Wolfenstein ist ja so, ist, wie du sagst, ein fiktives Universum. Ist ja eher so wie Man in the High Castle, oder? Da geht es ja eher darum, dass die Nazis, glaube ich, eigentlich den Krieg gewonnen haben bei Wolfenstein, oder? Ich glaube, das ist ja da ein bisschen so ein Thema.
Mhm. Ja, aber in die späteren Teile wird das erst aufgegriffen.
Ja. Also ich meine, das erste natürlich nicht. Also Wolfenstein 3D, das ist ja ein Pixel-Match. Also das ist ja nichts, das ist ja nicht jetzt, wo du irgendwelche Emotionen gehabt hast, vor allem nicht als Jugendlicher, weil das war ja, ist ja eine ganz andere Welt gewesen wie die jetzigen Spiele.
Würde jetzt es generell, wenn ihr euch jetzt zurückerinnert, habt ihr das gespielt, weil es halt was Neues war und weil es kontrovers war, oder habt ihr es wirklich gespielt, weil es ein gutes Spiel war? Weil im Nachhinein betrachtet, glaube ich, ist mir gerade bei Wolfenstein immer schon vorgekommen, boah, das ist irgendwie, also jetzt, wenn man es mit Doom vergleicht, das taugt mir nicht so richtig, jetzt rein jetzt, was das Spiel an sich angeht. Ich hab das eigentlich nur gespielt, weil es irgendwie, weil ich gewusst habe, wow, das ist irgendwie fast schon was Verbotenes, oder?
Ja, ich hab's auch gespielt und hab's, wenn man dann Doom ins nächste Jahr gespielt hat, dann ist natürlich kein Vergleich. Dann merkst du sofort, wie Wolfenstein einfach sich schlechter spielt. Aber es hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht und ich glaube, habe ich es durchgespielt, wahrscheinlich nie ohne Cheats. Damals hat man alles mit Cheats gespielt.
Was war da? IDKK?
Boah, ich weiß nicht mehr von Doom. IDKFA und so.
Zach, wie man das immer noch drin hat.
Aber es ist mal, man hat das auch so, man wollte irgendwie so die Kollegen irgendwie so sagen, boah, schau, wie brutal das ist. So, ich hab das Safe-Game, da kann man Mecha, Hitler 100-mal killen hintereinander, wenn wir wollen. Und dann die Animation ansehen, wie der halt wie er blutiger matscht und das nur mehr draus wird. So, solche Sachen sind gut gehandelt worden. Sag mal, die Spiele und auch das, was ist brutal und so. Das war damals, ich weiß nicht warum. Ja. Das hat irgendwie so mit so die alten Horrorfilme hat
das irgendwie. Das ist so ein bisschen, gefangen. Wolfenstein war so ein bisschen wie Gesichter des Todes in der Videothek. Hat es das überhaupt gegeben oder nicht? Weißt du, so wie die über 18 Horrorfilme. Oder im Gesichter des Todes vor allem war ja das war ja genau gleich gehypt damals wie...
Hey, ich hab den Namen so oft gehört und noch nie irgendwas
gesehen. Ich hab auch noch nie was gesehen. Aber da ist halt so, ja, so, da siehst du schon einen Autounfall, wie ein Kind überfahren wird, Live-Bild. Also das, was halt jetzt auf Instagram oder siehst.
Auf dem elektrischen Stuhl.
Ja, genau.
Da filmen sie das.
Ja, und so war Wolfenstein halt auch. Also ich glaube, Wolfenstein war nicht das Spiel, was ich immer geholt habe oder was ich geschaut habe, dass ich kriege oder spielen kann, weil ich mir dachte, boah, das ist ein Erlebnis, das zu spielen, das ist so gut, sondern eher, boah, das ist da sind Nazis und ein Shooter, weil was die anderen Spiele davor, das waren ja die kommt nicht zu vergleichen mit einem Ego-Shooter, sowas hat es ja noch nicht gegeben, oder? Also die Welt der Ego-Shooter oder das, ich gehe irgendwo und da schieße irgendwelche Monster, hat es für mich in der Computerspielewelt damals nicht gegeben. Da hat es Marble Madness gegeben und Monkey Island und das war's.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, Wolfenstein hat, ich weiß leider nicht mehr, Marco, weißt du es nicht, da haben die Soldaten haben so Lines gehabt. Was haben die gesagt nochmal?
Mhm. Ah, mein Leben.
Genau.
Also so richtig schlecht. Also für alle, die Deutsch können, haben, das war immer ein großer Spaß. Und das müssen wir manchen zugute halten bei den späteren Wolfenstein-Spielen, Das ist so gut, das Deutsch. Also da haben sie irgendwelche Native Speaker dann engagiert und nicht irgendeinen Ami einen schlechten deutschen Akzent machen lassen. Und das ist, ja, das ist eingebrannt.
Ich möchte jetzt gerade noch zu Wolfenstein dazu, ja, und dazu der Zeit dazu, sollen wir da in der Serie dann weitergehen oder sollen wir über Doom reden? Oder?
Ich würde sagen, sagen wir über Wolfenstein und die Serie noch alles, was interessant ist. Und
dann ja. Zu Doom. Zur Wolfenstein-Serie, da zähle ich jetzt einmal dazu, obwohl es nicht dazu gehört, ist ein eigenes Spiel, aber ein Spiel, das ich als Jugendlicher extrem viel gespielt habe und das eigentlich ursprünglich einmal der zweite Teil hätte werden sollen von Wolfenstein. Das ist Rise of the Triad. Das irgendjemand gespielt von euch?
Ich habe das auch gespielt und das war auch die Phase mit, oh, schau wie brutal, da fliegen die Augäpfel, wenn die explodieren und so.
Genau, das ja. War das, was ich habe Rise of the Triad nie gespielt, ich weiß auch nicht, ob ich mal zugeschaut habe irgendwo, aber das genau das war, ah, da fliegen die Augäpfel. Das ist dann die Aussage, kann ich mich so genau in dem Boot laut erinnern.
Genau, das ist ebenfalls mitverantwortlich, war da ebenfalls wieder Tom Hall und ist auch wieder von id Software und Apogee, glaube ich. War eben gedacht als Fortsetzung für Wolfenstein und das sieht man auch, weil die Gegner haben so stilisierte Nazi-Uniformen an und es gibt da so Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, die MP40 und die Engine war die gleiche, war aber ein bisschen verbessert und ich kann mich dann aber erinnern, jetzt weiß ich nicht, ob man da schon nach oben und unten zielen hat können.
Ich glaube schon.
Ja. Oder es war, glaube ich, das erste, wo man nach oben und unten zielen
hat. Man hat es ja so Sprungpads gegeben, oder? Da hat es so richtig verschiedene Ebenen gegeben.
Genau, da hast du das erste Mal ein so Springen in Ebenen höher springen können, genau. Weil es war ja nach Doom. Bei Doom hast du das ja nicht
können. Aber man hat nicht, also ich bin mir jetzt nicht sicher, also man hat so springen können, es hat so eine Trampoline gegeben, ich weiß jetzt aber nicht, ob man wirklich nach oben und unten schauen hat können. Obwohl, ich glaube, doch, ich glaube schon. Aber was.
Ja, aber das, glaube ich, war egal, weil du hast einfach auf das geschossen, was. Ob es jetzt über oder unter dir war, war egal.
Genau.
Du hast schon nicht, du hast automatisch da drauf geschossen.
Genau, und das ist mir in Erinnerung geblieben. Da habe ich nämlich als Jugendlicher, das war zu meiner Hauptschulzeit, also ich war da, glaube ich, 13.
40. Ja.
12, jetzt, wann ist das rausgekommen, haben wir das hier aufgeschrieben. Ja, 1994 rausgekommen, das heißt, ich war da 12. Ich habe das als Shareware, kriegt Shareware, war so, das gibt es, glaube ich, nicht mehr, das Prinzip, oder?
Ja, das ist wie eine Demo heutzutage, aber so wirklich gemacht dafür, dass auch eine Episode oder so gratis zur Verfügung gestellt wird.
Genau.
Und dass es weitergeben darfst, oder?
Das ja, war du das sollst große. Natürlich weitergeben, so
die Werbung
ja.
machen. Genau, das war dafür gedacht, dass man es weitergibt. Ich habe das dann gekriegt von jemandem und habe mir dann schon gedacht, boah, weil man muss dazu sagen, Rise of the Triad war sehr viel brutaler wie Wolfenstein. Die Grafik war ein bisschen besser und also die Gegner hat man auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen verbrennen oder explodieren lassen können und wie ich es gesagt habe, es sind eben dann so Körperteile rumgeflogen und kann mir erinnern, dass ab und zu so ein gehäuteter Schädel von oben so ins Bild gefallen ist, nach unten mit einem Auge drin noch. Oder einzelne Augen und die Gegner sind danach mit so rausstehende Rippen, mit so richtige mit so Blut- und Matschhäufen am Boden gelegen. Und es hat dann Flammenwerfer gegeben, wo dann die Leute zu so verkohlten Skeletten verbrannt sind und mit so einem Xylophon-Sound dann in sich zusammenbrochen. So. Also das war ja fast schon ein bisschen lächerlich. Aber da war es schon so, dass ich schon darauf geachtet habe, oh, das sollte die Mama besser nicht sehen, weil ich habe schon gewusst, ja, das ist garantiert nicht für mich gedacht. Also das ist garantiert nur für Ältere gedacht.
Nachdem du schon keine Madballs gekriegt hast.
Genau.
Aber ist es bei euch so gewesen, dass irgendein Spiel euch so mal geängstigt hat, wie in einem ersten Podcast es erzählt habt, bei Filmen, wie das geschafft hat?
In dem Alter war das bei mir, wo ich mich erinnern kann, dass ich in meinem Zimmer gesessen bin und meine Eltern schon geschlafen haben und das ganze Haus dunkel war, war 4. Der Shooter.
Okay.
Kannst du dich an den erinnern?
Ja, kann ich.
Also da, der war so richtig unheimlich, weil das war auch mit dem Mädchen, glaube ich, ja,
war da,
die Erfahrung immer wieder.
Ja, genau.
Genau, immer wieder so auftaucht und boah, das war richtig. Aber das war halt auch schon ein bisschen später.
2000er war das schon gleich. Ja.
Ich glaube schon, ja.
Aber ich kann mich erinnern, jetzt nie beim Ego-Shooter, aber ich kann mich erinnern, dass Resident Evil das erste, das ist mal ziemlich, wegen die Spinnen wahrscheinlich, ziemlich brutal so in Erinnerung, wenn so plötzlich so die Spinne von der Decke fällt.
Boah, das ist gut, dass du
am besten aus dem Raum geht.
Das mit der Spinne genau, ey, und ich weiß noch, hey, wie mir, das ist mir, glaube ich, zum ersten Mal passiert, dass mir der Controller aus der Hand fällt, wie die Hunde im ersten Teil durchs Fenster springen.
Ja, da hat sich jeder erschreckt. Die Szene hat man auch jeden Kollegen spielen lassen. Und daneben die, was sie schon erlebt haben, haben so leise gekichert. Hey. Jetzt kommt Verkleidung. Und sie springen durchs Fenster. Okay, ciao, ich spiele nie wieder mit euch. So.
Das war das Witzige, wir haben das bei Resident Evil 7, also das letzte jetzt vom 9, jetzt, was jetzt rauskommt, das habe ich mit der Debbie gespielt und das war ja, das ist ja, gibt es einen Haufen so Jumpscares, wo man wirklich, wo einfach Panik hast. Und am Anfang ist da gleich mal so eine Szene, wo so in den Keller runtergehst und es ist komplett dunkel und dann auf einmal kommt halt die alte Frau und so voll auf, schnell auf die Tour gelaufen. Und wir waren dann bei Freunden und haben, das kannst du mit PlayStation VR spielen, oder? Und haben das dann denjenigen das Intro spielen lassen und haben genau gewusst, jetzt kommt die Szene. Das war unglaublich witzig, für uns zumindest, für den, der gespielt hat. Nicht, weil wir sind alle so daneben gesessen, haben nur gewartet, jetzt ihn angeschaut und er so, ah, da mit den VR-Brillen so, der hat sich die VR-Brillen vom Kopf gerissen. Das kannst du dir nicht vorstellen, das war unglaublich, war witzig.
Hey, ich habe das am Fernseher gespielt, aber da kriegst du ja einen Schaden in der VR. Hey.
Ja, das ist crazy. Ja. Also Resident Evil mit der VR zu spielen, das ist Folter. Also das ist wirklich Folter.
Ich kann mich erinnern, es hat ein Videospiel gegeben und das war aber schon 2008. Das war Dead Space. Also das habe ich echt abbrechen müssen manchmal.
Das ist mir auch so gegangen, irgendwie dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist zu viel, ich lasse es, aber es hat irgendwie keine Nachwirkungen gehabt. Ich habe da ganz normal schlafen gehen können.
Ach so, ja, das nichts. Schon, ja.
Na, und so das war auch die brutalen Spiele, so wie Rise of the Triad, das Brutale hat mir irgendwie nicht so. Das ist irgendwie so der psychologische Horror von Spielen, der mir ein bisschen mehr getroffen hat.
Wir haben schon, glaube ich, als Zwölfjährige das so ein- oder einstufen können, jetzt gerade Rise of the Triad, machen wir aus der Ferne. Das ist ja klar schon so übertrieben, das ist ja wie Brain Dead oder wie so Splatter-Horror-Filme, das ist ja nicht zum Fürchten, sondern das ist ja fast schon, also ich will jetzt nicht lächerlich sagen, aber es ist ja schon zum Lachen, gerade so die Skelette, die mit dem Xylophongeräusch in sich zusammenbrechen und so, das ist ja klar.
Wobei ich sagen muss, bei Brain Dead ist, wo ich das erste Mal gesehen habe, wahrscheinlich auch zu jung. Da ist jetzt nicht drum gegangen, eher, dass man schlecht wird, so einfach grausige Sachen, die man sieht.
Und man muss immer noch sagen, wir sind ja da im Jahr 1994. Also das war ja natürlich, also das ist jetzt auch im Nachhinein, hat man das alles im Kopf auf hochpolierter Grafik, aber wenn man sich da Videos auf YouTube anschaut, also da hast du als 12-Jähriger auch keine Angst, weil das einfach nicht den Detailgrad hat, was es jetzt hat oder was der Film hat. Also.
Mir fällt jetzt noch was ein, und zwar, da reden wir eh noch drüber, über die Serie. Der Marco hat mir damals 2008, glaube ich, war das, oder 2007 Bioshock empfohlen. Und ich habe es dann von ihm ausgeliehen gekriegt und habe es dann, glaube ich, ein Jahr zu Hause gehabt, ohne dass ich es gespielt habe.
Ja, das kann stimmen, ja.
Und dann habe ich es gespielt. Wir müssen noch nicht drüber reden. Ich sage es gleich schon. Fantastisches Spiel, finde ich. Und da ist auch eine Szene gewesen, wo ich bis heute nicht weiß, ob das so geplant war im Spiel oder ob das ein Bug war. Und zwar, ich habe mich da wirklich tödlich erschrocken, auch mit so Controller aus der Hand fallen und dann so, okay, das war es jetzt einmal für die Gaming-Session. Und zwar ist man da in so einer, ich glaube, es ist eine medizinische, so eine Art Hospital oder Medizin Rotkreisstation, und das sind so, da ist eine Leichenhalle und das sind so Kühlbetten, wie man sie aus den Horrorfilmen kennt, die man aus der Wand ziehen kann. Und dann fällt von einem so einem, von so einem Kasten, von so einem Kühlding, fällt da die Klappe runter und da geht man hin und schaut, und dann ist da nichts. Und dann drehe ich mich um, und dann steht so, die Gegner heißen Splicer, das sind so entstellte, mutierte Leute. Und ich drehe mich um, und es steht direkt vor der Kamera, steht so ein Splicer komplett ruhig da. Also der ist quasi einfach hinter mir gestanden. Und ich drehe mich um, und das Gesicht erscheint so riesig im Bildschirm. Und ich bin so erschrocken. Und der hat sich auch nicht bewegt. Und ich bin mir nicht sicher, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das der Bug war oder ob das so sein soll. Weil er hat mich dann, ich bin dann weggegangen und habe halt angefangen, ihn angreifen. Und dann hat er auch ganz normal agiert mit der KI. Mhm. Aber das weiß ich nicht. Wow, wie ich da erschrocken bin. Das ist so scary.
Ja, Bioshock ist ziemlich unheimlich. Also Bioshock kann ich mich erinnern, das habe ich dann auch mal habe ich auch angespielt und dann aber auf ein, also das erste ist ja das, wo man in der Unterwasserstadt ist, oder? Rapture, oder?
Genau, ja. Ja, ja, ist ja. Teil 1 und Teil 2 spielt. Ja.
Genau, und dann habe ich wirklich auch mal länger nicht mehr gespielt, weil es echt eine unheimliche Stimmung war. Aber apropos unheimlich, oder hast du noch was, Andy?
Nein, ich wollte jetzt gerade noch Bioshock würden wir dann eh noch später reden, ich würde jetzt gerade noch weitergehen genau. In der Wolfenstein-Reihe.
Ja,
sagen Sie zu Wolfenstein. Ja. Genau, und da war dann das nächste, da war dann eine ziemlich lange Pause von 1992 bis 2001 und da hat dann von Grey Matter Interactive und Activision hat das Spiel Return to Castle Wolfenstein gegeben. Die ganzen Wolfenstein-Spiele dann, die glaube ich bis New Order, haben alle mit der ID-Deck-Engine funktioniert und die hat man dann auch beim ersten Call of Duty verwendet, die gleiche Engine, daher können es vielleicht die Leute den Look zumindest, falls man das nicht gespielt hat. Und das Return to Castle Wolfenstein habe ich, kann mich erinnern, auf dem PC von einem Kumpel im Schülerheim gespielt damals. Das war eins von den ersten Spielen, die ich zumindest gespielt habe, wo wirklich dann, achso, nein, haben wir ja geredet, aber es war eins, es hat dann wirklich 3D-Gegner gehabt und das kann ich mir erinnern,
ja.
Das
war... Also so kennen jetzt wahrscheinlich eh die meisten Leute, so wie Return to Castle Wolfenstein, das kennt man heutzutage wahrscheinlich nur spielen und sagen, ja, okay. Ist ganz okay, von der Grafik würde ich sagen.
Ja, die haben so klotzige, also da hat man natürlich nicht so viele Polygone zur Verfügung gehabt wie jetzt.
Ja. Und man muss vielleicht erwähnen, das ist voll in den, dass Hitler irgendwie so einen satanistischen oder einen obskuren Zweig gehabt hat, die wir da irgendwie die Forschungen machen. Das ist da, glaube ich, schon voll zum Vorschein kommen.
Genau, ja.
Die probieren da irgendwie mit Zombies zu experimentieren und das ist
da ja noch... waren dann die Gegner auch so dämonenartig veränderte oder ja. So halb Dämonen, halb Roboter. Und ich kann mich erinnern, dass ich das angefangen habe spielen, das hat eben der Kumpel von mir auf seinem PC gehabt und ich war dann schon, das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe das dann, ich weiß nicht, wie die Rezensionen damals waren, aber mir ist so vorgekommen, oh, das macht schon ziemlich viel Spaß und das hat für mich die Art und Weise geprägt, wie Shooter zu funktionieren haben oder wie sie auszuschauen haben. Deswegen haben Shooter auf der Konsole für mich, ich habe dann immer gesagt, na, Shooter muss man am PC spielen, bis dann halt andere Titel auf dem Markt kommen sind, über die wir auch noch reden. Aber das hat für mich schon so ein bisschen so die Marke gesetzt, so ja, so muss ein Shooter ausschauen, so müsste ein Shooter zum Spielen sein. Das hat echt sau viel Spaß gemacht, finde ich.
Ich möchte noch erwähnen, ich habe zum Beispiel damals Wolfenstein und Doom habe ich noch komplett mit Tastatur gespielt. Da, ich glaube, Doom hat zwar schon die Möglichkeit gehabt, dass man es mit Maus und Tastatur spielt, aber
Doom
mit
2, den Pfeiltasten,
oder? Ja, mit den Pfeiltasten bewegen und hat, glaube ich, mit Steuerung schießen und so. Und ich glaube, erst mit Dark Forces oder danach irgendwann einmal mit Jedi Knight war die Voreinstellung, ja okay, man kann das mit WASD spielen zum Bewegen und mit der Maus zum Schauen. Also vorher hat man es eigentlich nicht wirklich, deswegen ist vielleicht auch Wolfenstein nicht so gut in Erinnerung, weil das mit der Tastatur jetzt nicht so gut funktioniert hat.
Ja, das ist ja bei Return to Castle Wolfenstein, da war das schon ziemlich neu für mich. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie vorher einen Shooter mit der Maus so gespielt hat. Ja, das doch, natürlich, wir haben über Titel wie Descent geredet, aber das war ja jetzt eigentlich kein richtiger, in dem Sinn, Ego-Shooter, sondern im Prinzip war das ja ein Raumschiff oder eine Minenfahrzeugsimulation.
Ja.
2003 dann ist Enemy Territory gekommen, das ist aber ein reiner Multiplayer gewesen.
Es hat da Multiplayer-Modus gegeben bei Return to Castle Wolfenstein, das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung gewesen von dem Modus. Ist, glaube ich, dann auch Standalone gewesen.
Mhm. Später. Und dann ist eigentlich nichts mehr gekommen, bis es hat dann ein Mobile-Game gegeben noch von EA Mobile.
Aber wird nicht erwähnt.
Und Alter. Dann 2009 wieder Wolfenstein, das ich dann mir zugelegt habe. in Erinnerung an das Return to Castle Wolfenstein, also 8 Jahre später, und zwar einfach nur Wolfenstein von Raven Software und Activision dieses Mal. Ich habe das auf der Xbox 360 gespielt. Mir hat das sau viel Spaß gemacht, wobei das, glaube ich, nicht besonders gut verkauft worden ist, das Spiel. Also ich kann mich erinnern, dass das hat im Prinzip auch wieder in Schwerpunkt auf das Okkulte gelegt.
Ich habe es Kur vorhin gesagt, ich wollte Okkult sagen. Weiter. Ich
habe mich ausgepasst. Auf Okkulte, und zwar, es geht wieder, dass der Blazkowicz kämpft halt wieder gegen so okkulte Spezialeinheit der SS, die an Ador zur Dimension der schwarzen Sonne gefunden haben. Mir hat es dann nicht so viel Spaß. Ja, okay, es hat Spaß gemacht, aber es war irgendwie, ich habe schon gemerkt, ja, das ist nicht zu vergleichen mit dem Spielspaß, den ich bei Return to Castle Wolfenstein gehabt habe. Die haben, glaube ich, so Waffen gehabt, die so Physik benutzt haben, so eine Antigravitationsphysik. Zumindest habe ich das noch so im Kopf, dass der Gegner durch die Luft fliegen. Ja, aber das ist irgendwie, ich kann mich das noch erinnern, aber das ist jetzt nicht weiter erwähnenswert, glaube ich. Hat das einer gespielt von euch?
Ich habe es, glaube ich, nur mal bei dir kurz gesehen, wie du es gespielt hast. Und das hat ganz okay ausgeschaut, aber ich glaube, die Sachen, die es Wolfenstein jetzt ausmachen, hat es eben nicht gehabt, dass die Charaktere irgendwie so cool waren und Dialoge und Story, das war alles jetzt nicht so auf Top-Niveau.
Genau. Dann ist es 2014 losgegangen, und ist das, also ich traue mir das Wort jetzt nicht benutzen, darum frage ich jetzt, ist das ein Reboot von der ganzen Serie? Das New Order? 2014 ist eben New Order auf den Markt gekommen.
Ja. Ich glaube, es ist ein eigenes Universum wieder, muss man sagen, weil ich glaube, die nie irgendwie Bezug auf was nehmen, was in die vorherigen Spiele passiert ist.
Mhm. Also halt,
aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht.
Es sind neue Entwickler, neue Publisher gewesen, Machine Games und Bethesda Software haben das jetzt gemacht. Man hat die Engine verwendet, die auch bei Dishonored zum Einsatz gekommen ist. Das hat zur gleichen Zeit rausgekommen, ist, glaube ich. Und New Order habe ich so in Erinnerung, ja, das hat mir dann wieder wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also da war dann, natürlich hat man dann schon gewusst, 2014, wie sich Shooter zu spielen haben und so. Und zu der Zeit haben Spiele auch nicht mehr viel falsch gemacht, kommt mir vor, was jetzt das Gameplay angeht. Ja.
Sagen wir mal so, für das, was er sich jetzt nicht so gut gespielt hat, hat es jetzt wieder weggemacht mit einfach die tollen Charaktere und alles. Man wollte immer wissen, man hat da so eine kleine Hub-Base gehabt mit Charakteren und man hat mit denen einfach gern interagiert. Das hat so lebensecht waren die. Und auch, wie sie geredet haben und so, das war einfach super.
Ja, ein gutes Voice-Acting, kann ich meinen.
Ja, und da war das auch schon das Spiel, wo Deutsche wirklich wie Deutsche klingen und nicht wie Amerikaner, der einen deutschen Akzent macht.
Stimmt, ja. Die Story, glaube ich, ist dann so gewesen, dass man, es hat 1946 angefangen, glaube ich, und Blazkowicz hat dann bei einer actionreichen Flucht eine Schädelverletzung davongetragen und fällt dann ins Koma, glaube ich, oder für 20 Jahre oder so.
Ja, du wachst dann auf der Krankenstation auf, glaube ich, oder?
Ja, genau. Noch immer super muskulös, gar nichts abgebaut.
Stimmt, genau. Mhm. Er ist immer noch
Zache Sau.
1,90 große, 110 Kilo schwere Kraftsau, genau. Und man wacht dann auf und Hitler oder die Nazis haben den Krieg gewonnen und fangen an, die restliche Welt zu unterjochen. Und man kämpft dann quasi aus dem Untergrund heraus gegen das Regime. Und da ist jetzt schon, da würde ich jetzt gerne drüber reden, ich denke. Da war es dann so, dass es wirklich eine deutsche Version gegeben hat vom Spiel, wo das nie erwähnt werden hat dürfen, dass es da um Nazi-Deutschland geht. Es gibt ja dann einen Nachfolger, 2017 New Colossus, wo man Hitler wirklich sieht, wo dann sogar der Hitler selber verfremdet worden ist. Also er hat keinen Schnurrbart mehr, man redet immer nur vom Kanzler oder vom Minister, ich weiß gar nicht mehr. Also es wird wirklich komplett aus dem Spiel rausgenommen, dass es da um Nazi-Deutschland gehen soll. Ich finde das irgendwie seltsam. Also man hat jetzt deswegen der Spielspaß leider jetzt nicht drunter, aber ich finde es halt ganz so komischen, ganz so komische Art, mit dem umzugehen, dass man einfach so dort, als hätte es gar nicht stattgefunden in dem Spiel. Also das, was sagst du dazu?
Ich finde, dass das einfach sagt mit, ja, die haben sich das nicht getraut, aber ich glaube, es wäre kein Problem gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Und ich glaube, es zeigt auch später, es gibt ja eine internationale Version von den Spielen, die dann rausgekommen ist in Deutschland. Also es wäre schon funktioniert. Also die haben da einfach zu sehr irgendwie auf die Bremse gedreht und gesagt, oh, probieren wir es gar nicht erst. Aber was ich viel schlimmer gefunden habe, ist, dass sie es nochmal neu synchronisiert haben auf Deutsch alles. Weil sie haben es nicht so lassen, ich glaube, da hat es keinen einzigen Englisch sprechenden gegeben. Und das ist immer das Coole bei Wolfenstein, dass man als das Englisch spreche, also du verstehst das Englische und das Deutsche gut und wie manchmal so Situationen entstehen mit, ah, das habe ich verstanden auf Deutsch, voll cool, als würde ich das alles verstehen, was da passiert. Also es ist das Zweisprachige, sowas wie bei Inglourious Basterds, was, ja, wenn es gut ist, wenn zwei- oder dreisprachig aufgewachsen bist, dann macht das Spiel besser oder hat es in dem Fall der Film
da besser. Ich glaube, dass das damals die Zeit war, dass das noch nicht, dass sich das noch nicht getraut haben. Also ich glaube, jetzt wäre es kein Problem mehr. Weil wenn du anschaust, Man in the High Castle zum Beispiel, oder? Da ist halt, da geht, wird da die Nazi-Thematik behandelt, ganz offen. Und ich glaube, dass damals die Zeit auch anders war. Und man halt vielleicht durch das Nazi-Thema einfach eine Bedrohlichkeit schaffen wollte, oder? Die man aber eigentlich gar nicht braucht hat, hätte, glaube ich. Weil bei Wolfenstein, ob das jetzt die Nazis sein oder ob das irgendein anderes Ding ist, ist total wurscht, eigentlich, finde ich. Oder? Weißt du, man, also macht ja keinen Unterschied. Es ist halt für uns so, war die Nazis, oh Gott. Aber ich denke jetzt zum Beispiel, wenn der Handmaid's Tale anschaust, oder? Was habt ihr gesehen, habt ihr die Serie? Ist halt eher so in der religiösen Richtung. Das ist gleich bedrohlich. Obwohl es keine Nazis sein. Weißt du, Mann? Also das Label der Nazis hat es vielleicht gar nicht gebraucht bei Wolfenstein. Oder hat es gebraucht? Weiß es nicht. Ist ja Wolfenstein erfolgreich, weil es über Nazis gestartet ist? Oder was? Doom hat keine Nazis, ist erfolgreicher wie Wolfenstein. Hat auch funktioniert.
Ich glaube schon, dass das im Kontext vom Spiel, dann zumindest bei den neuen Spielen, schon eine gewisse Wichtigkeit hat, weil es geht ja dann sogar darum, dass die Hauptfigur, der Blazkowicz, ist ja selber, der hat eine jüdische Mutter, glaube ich, die kommt im Spiel sogar vor, also man spielt einen Teil von seiner Kindheit. Und es ist ja bei Youngblood, das ist quasi ein Nachfolge, also ein späterer Teil in der Wolfenstein-Serie, der ist 2019 rausgekommen und da ist es ja auch immer noch so, oder? Da war das ja auch immer noch so, dass es quasi zwei Versionen gegeben hat. Oder da ist schon wieder jetzt.
Ich glaube, das war das Erste, wo es eben beide Versionen gegeben hat, bei Youngblood.
Hat man da bei uns noch ganz normal das Spiel mit NS-Symbolik
kaufen können? Ja, die International Version oder so hat das kosten.
Okay, ja.
Hat man kaufen können. Aber es haben nicht alle Händler, glaube ich, ins Produktprogramm aufgenommen. Das war das Problem.
Ich verstehe halt nicht, mir kommt es irgendwie so vor, als ob man, also bei den Filmen ist es ja auch kein Problem und stellt sich mal vor, es wird von den Glorious Bastards an Österreich und Deutschland Cut geben, wo es quasi nicht darum geht, dass eine Gruppe von jüdischen amerikanischen Soldaten Nazis jagt, sondern einfach nur Regimesoldaten. Das nimmt ja dann im Film das, also einen maßgeblichen Teil von dem, um was es in dem Film geht. Und mir kommt zumindest bei den neueren Wolfenstein-Teilen auch vor, dass es irgendwie so, das wirkt schon sehr befremdlich, dass sie dann, wenn der Hitler im Spiel vorkommt, ihm einfach in Schnurrbart quasi wegretuschieren, digital der Figur, und von jemandem reden, ja, das ist jetzt irgendein anderer Politiker. Das ist irgendwie seltsam, finde ich. Aber wie gesagt, es nimmt jetzt nicht den Spielspaß, aber es macht die Story irgendwie abstrus oder irgendwie seltsam. Weil ja jeder weiß, was gemeint ist. Es ist ja jedem klar.
Ja. Ich weiß nicht, ob es von Anfang an braucht hat oder ob es. Es ist eigenartig, wenn du jetzt mit dem Filmbeispiel als bringst, stimmt es eigentlich. Ja, das ist echt komisch.
Es ist dann. Ja. 2015 ist das Standalone. rauskommen, Wolfenstein Oldblood, der vor dem New Order-Teil spielt. Der spielt komplett im Jahr 1946 und hört quasi da auf, wo New Order anfängt direkt. Und 2017 ist dann Wolfenstein New Colossus rausgekommen, wieder von Bethesda, der auch wieder sehr gut war und storymäßig einiges bietet. Also ich will jetzt da nicht spoilen, aber ich sag, da kommen Sachen vor, die man bei anderen Ego-Shootern oder anderen Spielen so nicht sieht. Ich glaube, der Marco hat es gespielt, gell?
Ja, ich habe es auch gespielt und da hat man irgendwie so gemerkt wieder, mit wie viel Liebe zum Detail manche Sachen in dem Spiel gemacht werden. Wie ist der eins, und ich weiß nicht, warum man das genauso in Erinnerung geblieben ist, da muss der PJ Blazkowicz auf deiner Tastatur so ein Passwort eingeben und er summt das so mit. So, und er dachte, ja, das sind so Kleinigkeiten. Er denkt sich auch, ja, das wäre cool, wenn der das machen würde. Und er dachte, ja, das war cool.
Ja.
Ja.
Man hat dann die Möglichkeit gehabt, schlafen zu gehen, wenn man Matratze gefunden hat, und dann hat er geträumt und dann hat man das allererste Wolfenstein von 1992 im Traum gespielt.
Das Wichselding. Genau, das Wichselding. Ja. Geil.
Und es gibt ja sogar in den späteren, im Wolfenstein New Colossus, wo die Deutschen dann schon in Amerika sind, dann ist das nicht mehr Wolfenstein mit dem BJ Blazkowicz, sondern mit einem deutschen Supersoldaten, wo man gegen dann die Amis kämpft. Also eine alternative Variante von Wolfenstein.
Ja, genau. Ach stimmt, ja, das war bei New Order und das mit, genau, stimmt. Da kann man an Videospielautomaten gehen und
Ja, genau, mit dem Automaten, das kann ich mich erinnern, ja.
Ja, wie der Marco vorher schon gesagt hat, das mit der Liebe zum Detail, das ist eben im New Colossus, die Szene ist mir in Erinnerung geblieben, wie quasi dann Nazi-Deutschland die USA schon übernommen haben und dann beim Level-Anfang, der halt in Amerika spielt, sieht man zwei Kuckucks-Clan-Mitglieder, die versuchen, Deutsch zu reden. Und sie können es halt im Offizier nicht recht machen. Und der Dialog zwischen dem deutschen Offizier und die beiden Kuckucks-Clan-Mitglieder, der ist so ein bisschen, ja, das ist so, die werden halt so richtig, als so richtige Trotteln hingestellt. So ein bisschen wie die Kuckucks-Clan-Szene bei Django Unchained vom Tarantino. So kommt es ein bisschen rüber. Und generell hat der Film ziemlich, hat das Spiel ziemlich, oder, nein, nicht ziemlich viele, aber schon einige so Referenzen zu Filmen. Es gibt dann so eine Szene in einem Café, wo man einen deutschen General oder einen deutschen Offizier trifft, der einen Milchshake trinkt. Und das hat schon so ein bisschen Hans Landa-Vibes, so ein bisschen. Also da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen orientiert an der Figur vom Hans Landa, wie sie von Christoph Waltz gespielt worden ist. Hat schon. War alles cool gemacht, stimmt, mit viel Liebe zum Detail, ja. Und dann 2000, oder wolltest du noch was sagen dazu?
Wir sind schon ziemlich, sagen wir mal, ja, von der Zeit her haben wir jetzt über eine Serie, also bis jetzt nur.
Der Enti und unser Archivar hat das sehr ernst genommen in der Vorbereitung. Nein, es ist ja alles gut. Ich glaube, ja, machen wir Wolfenstein einmal noch fertig jetzt.
Ja.
Aber ich glaube, wir können nicht jede Serie so ausführlich behandeln wie Wolfenstein. Aber nachdem Wolfenstein ja eigentlich eine der ersten und wichtigsten ist für die gesamte Entwicklung, glaube ich, ist das ganz okay.
Wenn ja.
Das
ja. Es ist dann eh nur ein Art Titel. Und zwar 2019 eben ist Youngblood rausgekommen. Das war so ein Koop-Shooter.
Was nicht Story, wir haben es jetzt zusammengespielt online und von der Story ist mir jetzt nicht so viel hängen geblieben. Also ist jetzt nicht wichtig, dass man das gespielt hat, damit man irgendwie weiß, wie es weitergeht. Hat aber schon recht Spaß gemacht, muss
ich sagen. Ich finde auch. Er hat viel von der Liebe zum Detail übernommen, aber auch viel verloren. Also man hat schon gemerkt, die Charaktere waren irgendwie nicht mehr so, ja, sie waren halt sehr oberflächlich und laut gemacht und haben dafür aber weniger...
Ja, subtil war da jetzt nicht viel.
Diese Frage für euch passt aber zu alle die ganzen Themen, das ist nicht auf Wolfenstein bezogen, aber bei so Shooter, ich meine, ich spiele lieber, also gern so Story-Driven-Spiele und man Shooter sind ja auch, also die, über die wir jetzt geredet haben, die haben ja auch eine Story oder haben immer mehr Story gehabt oder sind mehr Story entwickelt. Aber ist es dann irgendwie nicht einmal fad, wenn es immer more of the same ist? Weil der Shooter hat ja hauptsächlich die Mechanik einfach, geh dorthin, töt alle, weiter, dorthin, sammel den Schlüssel, geh dorthin, töt alle, sammel den Schlüssel. Ist es, wenn ich jetzt Youngblood spiele oder davor, wie ist Colossus?
New
Wie ist es?
Colossus, ja.
New Colossus Spiel. Ist es, wäre das dann nicht ein bisschen fad?
Ja, es gibt Spiele, wo das Schießen so wirklich in den Hintergrund geht. Und Wolfenstein, würde ich fast sagen, ist fast schon so weit, dass wirklich die Geschichte das Interessante ist. Und das Problem bei Ego-Shootern ist, die Geschichte erzählen, während man spielt, ist schwierig oder funktioniert kaum. Da gibt es dann oft so, okay, ich habe einen Funkspruch, den ich höre, währenddessen kämpfe ich da weiter. Ich kriege nicht einmal mit, was da geredet worden ist. Mir ist es da bei Crisis 2 so gegangen. Und ich dachte, boah, ich habe jetzt schon so lange gespielt, die reden über Funk immer irgendwie, die Story geht weiter, aber ich weiß nicht, worum es geht. Und deswegen muss man fast immer Cutscenes machen, wo halt das unterbrochen wird. Und bei Wolfenstein funktioniert das gut, aber es gibt auch genug Spiele, da bricht man die Zwischensequenzen ab, weil sie einfach schlecht gemacht sind. Oder man schafft es wirklich, dass die Umgebung die Geschichte erzählt, aber das ist nochmal schwieriger. Da gibt es solche Sachen wie Portal, wo es keine Zwischensequenzen gibt oder auch bei Half-Life damals nicht. Da musst du wirklich selber schauen und du musst auch hoffen, dass der Spieler genau da hinschaut, zur gewissen Zeit, dass er einfach das richtig mitkriegt. Und das ist, ja, manche Spiele, die spielen sich halt dann wieder voll gut und dann ist dann auch egal, dass die Story nicht so toll ist. Zum Beispiel bei dem neuen Doom, das hat ziemlich viel Story dann noch reingetan, aber es war mir eigentlich auch recht egal, weil es einfach so gut gespielt hat.
Genau, Doom. Mach mal. Gehen wir wieder zurück, reisen wir wieder zurück in der Zeit zu Doom, dem quasi dem Spiel, das dem ganzen Genre den Durchbruch ermöglicht hat, oder? Ich meine, Doom war schon der Hype damals als Jugendlicher. Zum Beispiel bei uns im Freundeskreis, die gezockt haben, war das schon das Spiel, was man damals gespielt hat. Wird eigentlich nicht anders gewesen sein, oder?
Ja, es haben jetzt einige, sage ich mal, Computerspiele gespielt in meiner Schulzeit, jetzt nicht alle, aber die, was gespielt haben, haben alle Doom gespielt. Also das jeder probieren müssen.
Ich kann mich erinnern, dass das erste Mal war, dass ich halt Multiplayer gespielt habe. Und zwar verbotenerweise über die Telefonanlage von dem Schülerheim, wo ich gewohnt habe damals. Ich kann das jetzt technisch leider nicht mehr erklären. Leider nicht mehr, also bis ich jemals erklären hätte können.
Damals auch nicht, ja.
Damals auch nicht. Aber es war so, dass wir haben eine Telefonanlage im Haus gehabt und da hat man von Zimmer zu Zimmer telefonieren können. Es hat aber immer nur eine Leitung nach außen telefonieren können. Also wenn ein Zimmer quasi, wenn ich jetzt daheim angerufen habe, im Außerfern bei meinen Eltern, dann war quasi fürs ganze Heim die Telefonanlage besetzt. Und wir haben dann die Telefonanlage vom Heim eben genutzt zum Online-Spielen, was zur Folge gehabt hat, dass die komplette Anlage ständig besetzt war, aus irgendeinem Grund. Jetzt weiß ich aber, ich weiß nicht mehr warum. Also derjenige, der das, ich nenne jetzt da keine Namen, aber derjenige, der das Setup halt gemacht hat, hat es so gemacht, dass halt quasi das komplette Heim nicht mehr erreichbar war. Und das halt dann wirklich für Stunden. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass uns die Heimleitung dann draufkommen ist, dass wir das Problem sind. Und da hat es dann Theater gegeben. Halleluja. Und das haben wir dann gelöst, indem wir Telefonkabel gelegt haben von Zimmer zu Zimmer. Also
Ja, oder
das ist
Netzwerkkabel, was
gegangen.
sind's?
Oder Netzwerkkabel.
Netzwerkkabel wahrscheinlich, ha? Geil.
Na, ich glaube, es war ein Telefon. Die 56K-Modems hat man die mit.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, mit Netzwerkkabel wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen damals, aber es geht
Ja,
vielleicht auch
wahrscheinlich
mit
waren es
Telefon.
Netzwerkkabel, ja. Ich kann mich halt noch erinnern, dass durch Stiegenhaus von einem Zimmer im zweiten Stock dann das Kabel so gegangen ist zum Zimmer drunter,
Geil.
im drunterliegenden Stock. Und das hat mir schon extrem Spaß gemacht. Also das war schon eine ziemliche Offenbarung, muss ich sagen.
Ich kann mich erinnern, bei Doom habe ich, also da, du hast ja auch so ein bisschen eine Story gehabt eigentlich, oder? Dass du da am Mars bist, der Dummgeier, und da gegen die Dämonen, die das Höllentor geöffnet haben, kämpfst. Und ich kann mich erinnern, ich habe das mit meinem besten Freund da in der Schule damals, da mit Mario, haben wir das exzessiv gezockt, und der hat dann irgendwann einmal einen Doom-Editor daherbracht, also da, wo du eigene Level bauen hast können. Und das war so ganz rudimentär, so eine Draufsicht, wie so ein Plan hast du das gezeichnet, mit so unterschiedlich farbigen Striche, hast dann quasi das Level gebaut, und dann hast du noch die Textur auswählen können, was die Wand für Textur gehabt hat, und da war natürlich immer die beste Textur, war immer die mit den Totenköpfen, mit dem, die was ausschaut wie so Körper. Und da haben wir Level gebaut, und ich kann mir erinnern, da haben wir immer Clawfinger dazu gekocht.
Wow.
Mr. Ed Jumps the Gun. Ohne Schmerz, wenn ich das heute, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Band überhaupt noch gibt, aber die habe ich damals gekocht, und Clawfinger.
Das Album mit der Handgranate, okay, als Gehirn, so das, oder?
Mhm, genau, ja, genau. Die waren beim Iron Style, ja, irgendwie, ja. Und dann hat mir mein Dad Clawfinger und H-Blocks CDs gekauft, kann ich mich noch erinnern. Und dann bin ich in meinem Zimmer gesessen, habe Clawfinger gekocht, habe Levels in Doom gebaut und die dann halt irgendwie auf Disketten kopiert und dann in Mario gegeben und immer seine. Und da habe ich schon gedacht, irgendwie spannend, wenn da die Eltern reingekommen waren und sehen, wie da eine Wand aus Fleischbau im Hintergrund läuft, gerade Clawfinger auf dem CD-Player. Da hat ich wahrscheinlich auch zum Schulpsychologen müssen, oder zum Psychologen, hat es mir da geschickt, dass man da irgendwas stimmt nicht mit mir. War aber super, also Doom war ganz was Neues, oder? Das war das Coole an Doom, ja, und Wolfenstein, die neue Art des Spiels, was es da vormal gegeben hat, oder? Das First Person hat sie davor nicht in diesem Ausmaß nicht gegeben.
Wir haben auch Level gebaut, mir fällt das jetzt wieder ein. Und zwar, da bin ich ja drauf gekommen, dass meine anderen Freunde, die waren von der Ästhetik, vom Levelbauen, waren die immer viel besser. Die haben dann halt schön, okay, da geht die Treppe rauf mit den Texturen, das passt alles. Und mir ist es immer nur um die Technik dahinter gegangen mit, okay, ich baue jetzt eine Tür ein, und wenn die Tür aufgeht, dann geht gleichzeitig da die Lichter an und das alles. Und das war immer dann mein Spezialgebiet. Die anderen haben geschaut, dass es schön ausschaut, und ich habe dann die Funktionalität einbauen müssen. So, da braucht man eine Tür und da muss was explodieren oder was auch immer.
Ja, deswegen sind wir ja HTL gegangen.
War Spaß.
Dass er sonst keine Programmierer geworden sein, gell?
Ich große manche Art, würden behaupten, ich studiere Informatik, aber
ja. Ja, du. Manche würden. Aber Games hast du immer noch, Games programmiert hast du trotzdem nicht. Obwohl es
wir haben sogar während dem Studium haben wir uns machen müssen, einen kleinen,
ja?
So Zelda-mäßigen Rogue-like oder Castle, na wie bin ich falsch? Metroidvania, so. Haben wir sowas?
Cool.
Zwei, drei Level gebaut, aber es war ganz cool.
Ich kann mich erinnern, hast du nicht für einen Taschenrechner, für einen D92 Tetris gehabt oder Tetris programmiert oder geschrieben?
Ja, nicht ich selber, ich meine, das hat man auch gekriegt zu dem Zeitpunkt.
Okay. Und das kannst du mir immer erinnern, dass das so, wow, auf dem Taschenrechner kannst du Tetris spielen.
Sogar Multiplayer ist gegangen, das ist so geil.
Ja. Geil. Ja, na, aber Doom, glaube ich, das Spiel, oder?
In der
First-Person-Welt, das ganze, diese ganze Lawine an Spielen losgetreten hat.
Ja, es waren die ganzen Doom-Klone, die, was man, wenn schon so heißt, dann weiß man auch, dass das Spiel ziemlich erfolgreich war.
Doom hat dann auch neue Teile gekriegt, und der letzte ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, oder?
Doom Eternal, ja.
Ziemlich ähnlich. Das hat einen Vorgänger gehabt, der 2018 oder 2016 rauskam.
2016, glaube ich.
Ich glaube, du hast beide gespielt, Marco, oder?
Ja, also die haben auch super viel Spaß gemacht. Das, 2016, das ist wirklich schon fast ein Return to Form, sagt man. Also nicht irgendwie geradlinige Levels, sondern wirklich, ich muss da was machen, ich muss Schlüsselkarten finden, es gibt Secrets, die ich finden kann. Also es war echt super. Und bei Doom Eternal fragt man sich dann, ja, okay, was kann man da jetzt noch neu machen oder besser? Und was viele Leute gestört haben, mich jetzt nicht unbedingt, ist, die haben ja eine Spielweise aufgedrückt ein bisschen. Die haben dir recht wenig Munition für die Waffen gegeben, und die wollten halt immer, dass du die bewegst und mit einer Kettensäge Gegner killst, damit du Ammo kriegst, und mit dem Flammenwerfer, damit du Ammo kriegst. Und so sind dann so kleine Zombie-Gegner, da hast du immer deine Kettensäge und Flammenwerfer eingesetzt und springst durch die Level und wechselst Waffen und killst Gegner. Und du hast nicht so wie im alten Doom ab und zu, du bist an einem Eck gestanden mit deinem Raketenwerfer und hast um die Ecken gewartet, bis sie kamen und geschossen. Das ist dann immer gegangen. Die wollten einfach ihre Spielart dem Gegner aufzwingen. Und das hat manchen nicht so gefallen. Mir, also man braucht ein bisschen, bis man da drauf kommt, dass sie das wollen. Und dann hat es eigentlich schon Spaß gemacht wieder. Aber muss man wissen, fast schon vorher, bevor man es anfängt.
Ich finde beim Eternal, das hat sich für mich, weil ich habe das auch ein bisschen gespielt, wieder so angefühlt wie das alte Doom. Weißt du, das System, dass du Munition kriegst und wenn du mit der Kettensäge umbringst, die Geschichten haben das Spielkonzept ein bisschen geändert, aber vom Feeling her war das wieder so wie das erste Doom, wo ich mir gedacht habe, weil da war es ja auch irgendwie, da hast du auch immer so ein bisschen Ausschau gehalten nach Munition und nach Rüstung und das war da wieder so, dass du gesagt hast, oh, ich muss quasi switchen und muss jetzt wieder wen mit der Waffe umbringen, damit ich wieder Munition kriege oder ich brauche wieder Armor. Und das habe ich ganz cool gefunden. Das hat sich wieder so ein bisschen wie das alte Doom angefühlt, finde ich.
Also, mir hat das jetzt nicht gestört, dass das geändert worden ist gegenüber dem Doom. Und die Level seien weiterhin, die seien top grafisch und wie flüssig das Spiel ist und das Kämpfen an sich, das macht echt viel Spaß.
Weil wir vorher geredet haben über die Story, wie die beim Shooter erzählt wird. Ich habe jetzt nicht das Eternal gespielt, aber das Doom 2016 habe ich gespielt. Mhm. Und da muss man jetzt sagen, storymäßig kennt ihr jetzt auch nichts mehr, war jetzt nicht schlecht, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, um was es gegangen ist. Also man wacht da halt auf und dann ist man von der Raumstation, glaube ich, und dann geht's halt los. Aber das Spiel an sich, der, wenn du da in einen Raum kommst und du siehst schon, ah, da ist jetzt, da geht's jetzt gleich los und nachher kickt dir Heavy-Metal-Musik so ein. Und
ah ja, die Musik haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, und dann muss man halt mit seinen unterschiedlichen Knarren da den ganzen Raum clearen. Das ist zwar anstrengend und ich sage jetzt einmal, wenn man zu schwitzige Hände neigt, so wie ich beim Gamen, dann nimmt das den Controller, glaube ich, ziemlich mit. Aber das war schon ein Gefühl beim Ego-Shooter-Spielen, das war schon ein bisschen anders wie die Shooter vorher. Und da muss ich dann sagen, das ist zum Beispiel etwas, das ist aber nicht fad worden während im Spiel. Also da ist halt wirklich um den Shooter an sich gegangen und wie man den spielt und dass das so schnell ist und so viel Konzentration und Aufmerksamkeit braucht. Andererseits ist es halt dann etwas, was so Leute in die Hände spielt, die sagen, ja, da geht es ja nur um Gewalt und so, weil jetzt gerade bei Doom, also jetzt, das ist jetzt nur meine Meinung, aber Doom 2016, da habe ich schon einen oder anderen Screenshot gemacht, hey, wo dann so einen Gegner zerlegt hat.
Ja, das ist, ey, ich weiß nicht, ob die ein ganzes Team dran arbeiten haben lassen, wie wo überall mit der Kettensäge durchsägen kannst durch die Gegner und wie viele Todesanimationen es da gibt, aber das ist das, also eben, ich hoffe nicht, Monster, dass oder? Es in echt so brutal ist alles, aber es ist, die werden irgendwas zersägt haben, sagen wir mal so. Damit.
Ja, aber es sind immer noch Monster, oder? Also wenn jetzt Menschen zersägen,
ja, es ist so zombie-mäßige, genau. Humanoiden gibt es manchmal. Aber das war's dann.
Ja. Aber das ist schon, man soll das ja nicht sagen, aber das ist jetzt auch immer nur meine Meinung, muss ich jetzt wirklich dazu sagen.
Muss man das rausschneiden, was?
Das Spiel macht schon deswegen so viel Spaß, weil es halt wirklich so grausig und gewalttätig ist. Weil das ist ja, du hast recht, man kämpft nicht gegen Menschen, sondern man kämpft halt gegen Dämonen. Aber so die Untermalung mit dem Heavy-Metal-Sound und die Waffengeräusche und so, also das spricht schon so ein bisschen niedere Instinkte an, muss ich sagen. Das macht schon deswegen Spaß. Also das ist so einer von den Shooter, die wirklich, wo quasi es Shooten wirklich Spaß macht. Also das haben sie gut hingekriegt.
Ja. Ich finde, ich meine, das ist bei Shooter oder bei Computerspielen ja allgemein so. Natürlich ist, also wenn du jetzt, keine Ahnung, was ist denn jetzt ein gutes Beispiel, Hitman spielst, und du die Mission perfekt durchspielst und die Kills alles super machst, oder? Dann fühlt sich das cool an und denkst du, boah, das war jetzt stylisch, den habe ich jetzt stylisch gekillt, oder?
Ja.
Aber das wird dir deswegen im richtigen Leben würdest du es ja nicht so machen, oder? Weißt du, also weißt du, du würdest, bist jetzt deswegen kein Killer. Das fühlt sich halt gut an, weil man es halt so aus Actionfilmen kennt und das halt irgendwie nachspielt, oder? Das macht halt Spaß, einfach nur, weil man was perfekt gemeistert hat. Es macht, glaube ich, auch Spaß, wenn man einen Tetris schafft. Oder denke ich mal, genau, habe ich das gleiche Yeah-Gefühl, wie wenn ich bei Hitman wen ausschalt, ohne dass es irgendwer merkt im Raum. Ja.
Nein, ich stimme euch zu. Also da geht's. Du abstrahierst schon so ein bisschen. Das war auch damals, sind wir vielleicht ein bisschen vorgreifend, so Counter-Strike. Da haben die Leute nicht verstanden, das ist wie Räuber und Gendarm spielen halt online. Und da geht's jetzt nicht darum, dass bei dem anderen Blut rausspritzt, wenn du den triffst, sondern da geht's darum, oh, ich hab flankiert und hab den getroffen und so. Also das geht um andere Sachen.
Ja, ich finde das irgendwie den also wenn es früher, also die Killerspiel-Diskussion ist ja Gott sei Dank keine mehr. Das, glaube ich, ist gegessen, das Thema. Hoffe ich oder denke ich halt.
Ja,
aber, wahrscheinlich. Aber es ist schon so, ich habe das immer ein bisschen seltsam gefunden. Erstens haben da halt immer Leute drüber geredet, die nie sowas gespielt haben oder sich halt nicht auskannt haben mit dem, sondern einfach nur schockierende Screenshots gesehen haben und sich gedacht haben, ja, das muss ja furchtbar sein. Und dann ist es so, ja, warum sind dann, ja, okay, das ist jetzt vielleicht auch meine bescheuerte Sicht, weil ich halt Ego-Shooter-Fan bin, aber da finde ich Outdoor-Rennspiele dann schon, wenn man die im gleichen Gesichtspunkt beurteilt, viel schlimmer, weil jeder hat ein Auto daheim, kann ins Auto vom Papa steigen und losrasen, wenn er gerade Need for Speed gespielt hat. Das diskutiert ja auch keiner. Also das ist ja auch, und da passiert es vielleicht sogar noch eher, sage ich jetzt.
Der Zugang ist zumindest in Österreich zum Auto einfacher wie zu irgendeiner M16.
Ja, und ich hab das immer ein bisschen seltsam gefunden, dass diskutiert wird, ob Jugendliche Roboter-Dämonen auf dem Mars mit der Kettensäge zersägen dürfen oder nicht. Aber es wird nicht darüber diskutiert, ob sie Raser-Spiele, wenn ich es jetzt einmal im gleichen Lingo benenne, oder? Weil es gibt Killer-Spiele, dann sind die Outdoor-Spiele halt Raser-Spiele und so. Ja, das ist nie diskutiert worden.
Na, vor allem, wenn du immer wieder, wenn irgendwo Amoklauf ist oder Amoklauf ist, dann werden ja immer wieder herangezogen. Es ist immer noch so, dass immer wieder irgendwo mal auftaucht, ja, er hat gern irgendwie Shooter gespielt oder auf seiner Festplatte waren halt Call of Duty und was weiß ich, Doom, Battlefront, Battlefield. Und das war gleich, stimmt, wenn du dann mit einem Auto da in eine Menschengruppe reinrast, dann werden sie nicht gesagt, auf seinem Computer hat man Need for Speed Underground gefunden, oder? Stimmt, ja. Das ist eine eigenartige Diskussion eigentlich.
Ja, Mikrofon, das ist ja immer so, weil wir gesagt haben, das Nazi-Thema war bei Wolfenstein in Amerika kein Thema wahrscheinlich. Das ist halt länderabhängig. Und wenn ich jetzt sage, Europa, Deutschland, ja, das ist ein Autofahrerland, würde ich fast sagen. Wenn da wer gegen die Autolobby was machen würde, dann würden die gleich schauen, dass das abgestellt wird. Und wenn es jetzt ein Land gibt, das natürlich nicht so ist, aber auf 3D-Shootern aufgebaut ist, dann wäre das wahrscheinlich auch kein Problem gewesen.
Ja, vielleicht hat es einfach mit dem Medium an sich zu tun. Es ist ja auch, also die Videospiele an sich, das Medium hat sich ja viel schneller entwickelt als jetzt Film zum Beispiel. Ich glaube einfach, dass da die Leute nicht nachkommen sind, wie sie das beurteilen. Weil ich sage jetzt, ein Buch war vor 300 Jahren gleich zu bedienen und zu lesen, wie es jetzt ist. Und Filme haben sich halt viel langsamer entwickelt und Videospiele haben sich halt in einer extrem kurzer Zeit. Also ich sage jetzt, wenn du jemanden, der keine Ahnung, ein Text-Adventure aus den 70er Jahren kennt, wenn du dem dann wenn der jetzt Ende 70er Jahre sein letztes Computerspiel gespielt hat, wenn du dem dann 12, 13 Jahre später Wolfenstein 3D zeigst, dann ist der natürlich, was ist denn jetzt passiert? Ich habe nur 10 Jahre lang nichts gespielt und jetzt ist quasi verdeckt zu dem. Und wenn du die was sich in 10 Jahren halt immer tut, weil wenn ich jetzt ganz jetzt in die Jetztzeit gehe und ich schaue mir Spiele an, wie Cyberpunk, ist ja ein Ego-Shooter eigentlich, und ich zerstückel da Leute und schieße ihnen die Köpfe weg, wenn sie bewusstlos am Boden liegen. Es hat keine Indizierungsdiskussion gegeben bei Cyberpunk, was ich weiß. Oder? Und das Spiel das ist halt extrem viel gewalttätiger, wie es die Ego-Shooter waren, die noch in die 90er und frühen 2000er indiziert worden sind.
Da hat sich halt das Welt hat sich Gott sei Dank auch weiterentwickelt, also die Wahrnehmung halt auch, oder? Aber ich glaube, das ist ja das Thema mit E-Sports, oder? Da wird immer noch diskutiert. Also ich kriege es halt so am Rande mit, da der FC Wacker Innsbruck da eine E-Sports-Abteilung aufbaut. Das ist ein Mitgliederverein und alle haben abgestimmt, dass das passt, dass man E-Sports aufbaut. Und jetzt ist halt so irgendwie die Diskussion, weil sie eben ein League of Legends Team jetzt auch haben. Und jetzt ist so die Diskussion, ach so, die spielen da so ein Spiel, wo man andere töten muss. Und da, ich habe gedacht, die spielen nur FIFA, oder? Also die haben sich einfach auch nicht damit beschäftigt und haben halt dafür gestimmt, aber haben sich nicht damit beschäftigt, oder? Also ich kann aber nicht sagen, ich bin in einem Verein und bin Mitglied und will stimmberechtigt sein und beschäftige mich dann nicht mit dem Thema, für das ich stimme, oder? Ich muss mich schon beschäftigen und dann stimme ich entweder dafür oder dagegen. Und da ist auch die Diskussion, dass ich sage, ja, League of Legends ist ein Computerspiel, was in einer Fantasy-Welt spielt, wo es ganz viel wie bei Dota eben, der Marco vorher erklärt hat, um Taktik geht, um Teamplay geht. Und es ist nicht unähnlich zu Fußball, oder? Du brauchst eine Strategie, du hast verschiedene Spieler, die verschiedene Stärken haben, die verschiedene Aufgaben haben, musst zusammenspielen, musst die koordinieren und um das geht's. Ob du da jetzt gegen Würfel kämpfst oder gegen irgendwelche Drachen und Fabelwesen, das ist ja total egal, oder? Also da geht es ja um den Spielsinn. Und ja, das muss man, glaube ich, ein bisschen sägen. Und das ist bei Shooter halt, für meine Augen, ist halt einfach Unterhaltung, oder? Ist Unterhaltung. Und das ist ein Spiel. Und weil ich wieder da einer geschrieben hat auf Instagram bei der Disney-Diskussion über, dass man jetzt Peter Pan nicht mehr für Kinder in der Bibliothek ist, sondern freigeschalten werden muss. Wo er gesagt hat, Peter Pan ist einer meiner Lieblingsfilme, habe ich schon 100.000 Mal gesehen und ich habe immer noch nicht das Bedürfnis, Indianer zu jagen. Oder? Weil das ist ja Unterhaltung, das ist ja Film, oder? Und Kinder muss man natürlich erklären. Und Kinder werden wir jetzt auch nicht vor Doom setzen, oder? Aber Fortnite, wie Marco vorher erzählt hat, wenn ich jetzt gerade vorher die Kinder außen im Garten reden gehört habe, die haben mal über Fortnite geredet. Und haben halt da gesagt, man, da muss ich den nehmen und da muss ich den nehmen und das ist ein super Kämpfer. Ach, ja, mein Gott, die können das, glaube ich, schon in Relation setzen, dass, wenn sie jetzt da mit dem Deadpool gegen den Batman kämpfen, sie jetzt nicht in den nächsten Wochen ins Waffengeschäft gehen, sich eine Waffen kaufen und irgendwie über den Haufen knallen.
Ich finde auch, also gerade jetzt Fortnite zeigt das ja, ich meine, das werden wir dann spart noch besprechen, weil da habe ich dann noch eine Frage an den.
Ja, wie spart?
Wenn es um die
so weitergeht.
Ich glaube, wir machen mehrere Episoden. Ha?
Das waren, glaube ich, mehrere Episoden. Ja, aber sollen wir dann direkt weitergehen zur nächsten Serie, die in die 90er gestartet ist, nämlich Half-Life. Half-Life/Counter-Strike.
Da kommt genau mein Ausflug.
Ja. Genau.
Ja, gern. Half-Life habe ich gleich vorweg nie gespielt, nur viel gelesen. Und viel gelesen, dass da sich jeder einen weiteren Teil wünscht, der nicht kommt oder nicht gekommen ist. Aber Half-Life bin ich mal raus, da höre ich jetzt sehr gespannt zu.
Mir geht es auch so, Half-Life 1998 rauskommen, habe ich auch nie gespielt und auch in Worten nicht wirklich so, dass ihr darüber reden könnt. Also würde ich mal den Marco bitten, dass er uns ein bisschen was erzählt.
Ja, dann erzähle ich mal, wie ich die erste Minute von Half-Life erlebt habe. Und ich habe vorhin schon mal erwähnt, wie Spiele das machen mit, wie sie die Story erzählen wollen mit Stopp, du hörst auf spielen, jetzt ist eine Zwischensequenz und die reden und jetzt darfst du wieder was tun. Und Half-Life war das erste Spiel, das hat keine Unterbrechung gehabt. Du hast immer rumschauen können, du hast immer rumgehen können und es ist drum, um dich herum sind einfach Sachen passiert. Und das Spiel fängt so an, man fährt mit so einer Gondel fast, oder mit so einem Zug, fährt man in so eine Forschungseinheit von Black Mesa. Du bist der Gordon Freeman und Leute, die damals das Spiel original gekauft haben, die haben vielleicht in der Anleitung gesehen, dass der Gordon Freeman auf der Uni Innsbruck abgeschlossen hat. Und das habe ich immer, wenn man irgendwas findet, was auf sein Land irgendwie bezogen ist, in so einem internationalen Ding, das findet man immer cool. Auf jeden Fall, der fährt da mit dem Zug rein und ich glaube, zu dritt sind wir da vorm PC gesessen und dann sehen wir so, die Gondel fährt da und das sind so Canyons. Und dann hat einer die Maus berührt und dann haben wir woanders hingeschaut. Und dann so, was, du kannst da rumschauen, während die Gondel da fährt. boah, ja, Wahnsinn. Und dann schaust du rum, ah, da oben ist vielleicht noch was. Und das war das erste Mal, und es hat auch so gut ausgeschaut zu den Zeitpunkten, oder? Das heutzutage, vielleicht jetzt nicht mehr, aber das war einfach interaktives Storytelling. Du bist wohin gekommen und hast gesehen, ah, da stürzt der Lift ab und da schreien Leute, weil sie da gerade abstürzen. Und nichts war irgendeine Zwischensequenz. Und das Spiel, glaube ich, hat ziemlich eingeschlagen. Das ist so, ich sage jetzt nicht das nächste Doom, aber das hat sich echt sehr gut verkauft. Und was bei dem Spiel besonders war, ist, dass es haben auch Spiele vorher schon, Doom und Wolfenstein haben Mods unterstützt, aber bei Half-Life haben sehr viele Leute Mods gemacht und es war einfach eine Veränderung vom Originalspiel. Und Half-Life hat zwar einen Multiplayer-Modus gehabt, der war aber jetzt nicht, das, sagen wir mal, die Waffen aus dem Hauptspiel hat man gehabt und man hat Team Deathmatch oder Deathmatch gegeneinander gespielt. Und dann hat es verschiedene Mods gegeben, die haben gesagt, ja, okay, wir, damals bei Quake hat es das auch gegeben, sowas wie Rocket Arena, wo man nur mit Raketenwerfer gegeneinander spielt. Ja, das gibt's jetzt auch für Half-Life. Und ein Mod, das, was wir für Multiplayer entdeckt haben, da haben wir noch damals die PCs zum Nachbarn getragen in die Sommerferien und mit Netzwerkkabel zusammengeschlossen, dass wir zu viert irgendwie Multiplayer spielen können. Und da hat es irgendwann mal Counter-Strike Beta-Version, was jetzt nicht mehr genau, 4 oder so, gegeben. Und wir haben das gespielt. Und das war der Wahnsinn. Das waren realistische Waffen, das waren nicht irgendwelche Fantasiewaffen. Und die haben cool geklungen und die Nachladeanimationen und da hat es geklackt und getan und es war alles cool und es auf Basis von Half-Life hat sich das auch super gespielt. Und mit Counter-Strike, das ist glaube ich dann mit Beta-Version 5 oder so, ist das online wirklich durchgestartet. Ich muss jetzt von der Jahreszahl nochmal schauen. Counter-Strike ist offiziell 2000 rausgekommen. Aber die Beta-Version, glaube ich, hat schon 1999 gegeben oder sogar 98. Und ich glaube, 99 habe ich dann angefangen, Counter-Strike online zu spielen. Und am Anfang habe ich noch so ein 28.8er Modem gehabt, voll schlecht. Tirol Online, also jetzt nichts gegen Tirol Online, aber die Leitung war halt nicht die beste. Und man hat deswegen online immer verloren. Weil damals war nur die Devise, wer das bessere Internet gehabt hat, der hat gewonnen online. Da war der Ping einfach wichtig und wenn du einen Ping von 200 gehabt hast, dann hast du gedruckt und 0,2 Sekunden später hat der erst geschossen und inzwischen warst du hin, weil alle anderen haben das bessere Internet gehabt. Dann irgendwann haben wir ein besseres Internet gekriegt, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann Cello bei uns gegeben hat. Das ist jetzt Magenta, war vorher UPC. Und ein Freund von mir, der hat, glaube ich, 3 Monate vor mir Cello gehabt. Und der hat Counter-Strike Beta 5 irgendwas online gespielt und der hat alle wegrasiert. Also der war so gut. Und ich habe mir gedacht, wow, ich möchte auch so gut sein in dem Spiel. Und dann habe ich endlich das Internet gekriegt. Und wir haben zusammen online gespielt zu zweit, Counter-Strike. Und vielleicht sollte man einmal erklären, Counter-Strike. Counter-Terrorists versus Terrorists. Also Räuber und Gendarmen so ungefähr. Man hat Geldbetrag, mit dem man sich Waffen kann am Anfang von der Waffen kaufen kann am Anfang von der Runde. Und wenn man die Runde gewinnt, dann kriegt man auch mehr Geld und kann bessere Waffen kaufen. Und wenn man verliert, dann kriegt man wenig oder gar nichts. Und dann sagen wir, online haben das viele einfach 10 gegen 10 gespielt oder irgend sowas, aber professionell ist es meistens 5 gegen 5 oder 6 gegen 6 gespielt worden. Und da hat man sich online auf Servern getroffen einfach und ja, gegeneinander gespielt. Und zwar als Ego-Shooter und als Counter-Terrorist hat man meistens irgendeine Aufgabe gehabt, entweder Geiseln retten und das war das, was in der Killerspiel-Debatte natürlich sofort aufgegriffen worden ist. Man hat die Geiseln natürlich erschießen können, was natürlich schlecht war, weil man hat man ganz viel Geld verloren. Das hat keiner gemacht, aber es ist gegangen. Und das haben sie natürlich sofort aufgegriffen, aber Geiseln erschießen, das geht gar nicht. Was nebensächlich war, und auch im späteren Counter-Strike, glaube ich, gibt es gar keine Maps mehr, wo man Geiseln befreit, sondern es hat sich dann haben sie sich darauf geeinigt, okay, die Terroristen legen eine Bombe und die anderen müssen die entschärfen. Und das haben wir online gespielt. Und zwar 1999 hat es nichts anderes gegeben, wie von der Schule heimkommen, online gehen und Counter-Strike spielen.
Darf ich kurz was fragen?
Ja, natürlich.
War das damals schon mit Voice-Chat?
Es hat Voice-Chat gegeben, so wenn man online vielleicht mit einem Kollegen gespielt hat, dann hat man es nicht verwendet. Wenn es mehrere Leute waren, dann hat man es verwendet, aber es war jetzt nur für Clans Spiele eigentlich verbreitet, sonst hat man es nicht verwendet. Okay. Man hat getippt eigentlich im Chat
geschrieben. Hätte sich ja auf die Bandbreite ausgedrückt und sowas, oder?
Ja, man hat es dann ja später trotzdem gemacht, damit man im Clan sich absprechen kann bei so Clan-Matches. Aber dazu kommen wir, glaube ich, ein bisschen später. Was ganz wichtig ist zum Beispiel, es hat jemand einen Server bereitstellen müssen. Und der Server hat auf irgendeinem anderen Rechner laufen müssen und der hat dann gesagt, okay, der ist für 16 Spieler ausgelegt, so mal, und hat steht halt irgendwo, hat eine IP-Adresse und du verbindest die da hin und spielst auf dem. Und ich habe damals auf einem Server, der hat IUE, hat er sich genannt, und wir haben jahrelang nicht gewusst, was das für Abkürzung ist. Jedenfalls war das der Clan-Server von damals Legends Clan oder der Legends. Und da haben auch viele von denen Mitglieder, haben auf dem Server ab und zu gespielt. Und da, wenn man gut war, haben sie dann vielleicht angesprochen, hey, willst du nicht bei uns spielen? Und das war eigentlich meine Eintrittskarte zum Clan-Spielen. Und das ist wieder eine ganz andere Welt. Und wenn du das einmal erlebt hast, dann ist das so wie bei Dota, wie ich erzählt habe. Wenn 5 Leute sich im Voice-Chat unterhalten und sagen, okay, auf der Map, da gibt es 4 Positionen oder 5, wir teilen uns auf und wir müssen schauen, wo sie herkommen und falls er einen sieht, sofort Bescheid geben und Smoke-Grenades gibt, dass sie da nicht durchsehen. Und das ist was, also wenn man das noch nicht erlebt hat, das war, da hat man was verpasst. Deswegen war zu dem Zeitpunkt, hat es eigentlich recht viele Clans gegeben und die haben auch gegeneinander gespielt. Und es hat eine Seite gegeben, die hat sich, glaube ich, Clanbase genannt. Da hat man das offiziell eintragen können. Ah, wir sind der Clan und wir haben so viele Punkte und spielen gegeneinander. So ein Elo-System war das. Und das habe ich intensiv gespielt. Und das war eigentlich mein Spiel, was ich täglich gespielt habe. 1999 und 2000. Und es war semi-professionell. Also es ist alles von den Leuten selber gestellt worden. Ich glaube, kein einziger Clan hat irgendeinen Sponsor gehabt, außer er war wirklich gut oder hat irgendeinen Bekannten gehabt, der da gespielt hat und von dem der Vater war halt, weiß nicht, der Chef von irgendeiner Firma und der hat gesagt, ah, Telekom sponsert der jetzt. Wobei Telekom zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gar nichts gesponsert hat. Aber irgendwie hat man halt geschaut, okay, man hat eine Homepage gebraucht, da haben die Clans ihre Members halt eingetragen, das ist der und der spielt für uns. Und es hat einen Moment dann in dem Spiel gegeben, das war dann so das letzte Schuljahr mit Matura / Abitur zum Abschließen. Und da habe ich dann jetzt nicht die Entscheidung getroffen, aber ich habe gesagt, ja, es ist wohl gescheiter, ich mache jetzt mal die Schule gescheit fertig, bevor ich da fulltime da in dem Spiel investiere. Wo man nicht gewusst hat, kann man das später mal verwenden. Nicht so wie heutzutage, wenn jemand gut in dem Spiel ist und vielleicht noch einen Twitch-Stream nebenher hat, ja, der kann von dem leben heutzutage. Damals, ja, hast nichts gehabt davon, außer dass es halt Spaß gemacht hat. Und dann 2001 war dann irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, ja, okay, ich spiele jetzt nicht mehr viel, ich unterstütze da gern die Leute und bin auf denen auf der Homepage und schreibe ins Forum, weil es halt Spaß macht. Aber das war es dann für mich. Und es war so, ich würde jetzt sagen, 3-4 Jahre zu früh für E-Sport. Es hat auch noch die Möglichkeit gefehlt, so wie bei Twitch zum Beispiel, zu streamen online. Das hat keiner mitgekriegt, wenn du ein Match gehabt hast, keiner hat zugeschaut. Und deswegen hat es dann auch dementsprechend keine Sponsoren gegeben, die irgendwelche Logos oder wo reintun haben können. Deswegen war das halt alles nur zu früh. Und wenn man heutzutage schaut, sogar ohne Sponsor, rein auf Twitch können Leute davon leben. So wie halt Leute mit YouTube-Videos einfach ihren Lebensunterhalt verdient haben.
Ich glaube, da muss man dazu sagen, jetzt gerade nur zur Unterbrechung, dass das jetzt so eine Zeit war, das war nur lang, bevor es überhaupt YouTube gegeben hat, oder?
Also 2001, aber ich meine, YouTube allein hat ja noch nicht einmal gereicht. Also da war ja der Live-Aspekt und das, was E-Sports heutzutage ausmacht, das hat noch gefehlt. Mhm. dass Hunderttausende von Leuten live zuschauen und ein Publikum darstellen und im Chat verrückt werden. Das hat alles nicht gefallen. Ja. Ja. Ja, das ist jetzt nicht mehr dieselbe Version natürlich. Das ist immer mal wieder erneuert worden und schöner worden. Aber das Grundprinzip ist immer noch dasselbe und wird genauso gespielt, noch immer, sogar viel. Ja, ich würde sagen, League of Legends und Fortnite ist sicher größer, die veröffentlichen halt nie die Zahlen. Aber alles, was man auf Steam kaufen kann, da sieht man ja die Zahlen, wie viel das gerade online spielen. Und da ist es immer in die Top 3 oder 5 ist es da immer dabei. Ja, schon. Also die Turniere, da schauen die Leute immer noch, 100.000 Leute schauen dazu. Ich glaube, die meisten haben aufgehört. Man hat gegen Leute gespielt zu der Zeit, da hat man dann gesehen, oh, der ist nach Deutschland zu dem Clan. Also der hat es geschafft, sage ich mal, das waren halt 3-4 Leute aus Österreich. Aber dann war es halt trotzdem zu früh fast für die. Die haben vielleicht ein bisschen ein Gehalt gekriegt, aber es davon leben war, glaube ich, nicht. Das haben sie nicht geschafft.
Hast du da irgendwie so Bekanntschaften oder Freundschaften so weltweit irgendwie geschlossen oder Leute kennengelernt?
Ja, das war das Problem weltweit nicht, weil das Internet auch so schlecht war. Da hast du nur mit Leuten aus Österreich und dann Deutschland oder umliegenden Ländern spielen können. Alles andere war einfach vom Internet nicht wirklich möglich. Und meistens, also ich kenne noch ein paar Leute, die halt bei mir in der Gegend gewohnt haben, mit denen ich das gespielt habe. Aber so über Tirol raus habe ich jetzt keinen Kontakt mehr mit den Leuten. Und da hat's, die größte Szene war in Wien, glaube ich. Da waren viele. Und ich wollte noch auf den Namen des IUE, wollte ich noch zurückkommen, weil wir uns dann nicht gewusst haben, was das bedeutet. Bis wir darauf gekommen sind, dass das U das griechische Zeichen für Mü sein sollte, aber man das das hat man nicht schreiben können. Und zwar ist Mü für Mikro, IMÜE hat das eigentlich heißen sollen. Das wäre für Mikroelektronik irgendein Labor war das in irgendeiner Uni auf Wien. Und da hat einer einfach einen Server aufgestellt und hat über das Uni-Netzwerk hat er das für andere zur Verfügung gestellt. Ja. Illegal wahrscheinlich, hat keiner gewusst. Ja. Genau, und du hast dich verabredet mit den Clans und gesagt, hast du Zeit um den Zeitpunkt? Ja, geht. Und heutzutage gehst du in die Spiele und das wird in die Spiele selber unterstützt. Du loggst dich mit deinen 5 Kollegen ein, du sagst, ich will Ranglistenspiel machen und er sucht eine gute andere 5er-Partie, gegen die du spielen kannst.
Wie würdest du das beurteilen, weil du hast ja jetzt da am meisten Expertise von uns. Wie sehr, wenn du jetzt quasi deinen Skill betrachtest, wie gut du das spielst, da geht es ja sehr viel um Reaktionsgeschwindigkeit, oder? Und Augen-Hand-Koordination. Wie sehr ist das Alter tatsächlich ein Faktor? Wie sehr würdest du sagen, spielt das eine Rolle in was man für Chancen?
Ich höre das ja so oft, wenn dann Leute sagen, mein Alter, ich kann nicht mehr spielen online.
Ja, eben, ja, genau.
Also mich trifft es nicht unbedingt, muss ich sagen. Die Reaktionszeit, okay, die mag schlechter waren sein ein bisschen, aber jetzt nicht so viel, dass ich sagen kann, ich kann jetzt nicht mehr online Shooter spielen.
Du bist ja keine 60. Oder? Oder 70?
Ja,
ich glaube, dass das einfach also ich glaube, dass das der der Thema ist, dass wir nicht die Zeit haben zu üben, ausgiebig, oder? Weil, der Marco gesagt hat, die Kids, die Schule und dann heim und zocken, die gibt es immer noch. Und auf die triffst du halt jetzt, wenn Fortnite oder Apex Legends oder Warzone spielst, oder? Und da hast du natürlich keine Chance. Aber nicht, weil sie, weil sie körperlich besser drauf sind, sondern weil sie einfach viel, viel mehr Stunden auf dem Spiel haben wie mir. Oder? Reden wir jetzt mal
lang. Ja.
Nein,
es ist so.
Oder? Weil, sag, du hast ja im letzten Podcast gesagt, ihr spielt 2 Wochen, 2 Stunden die Woche, oder? Regelmäßig. das ja. spielt der andere einfach, das ist, der spielt am Tag wahrscheinlich 8 Stunden, oder? So wie wir halt ja. auch gezockt haben. Ja. Das ist ja man hat ja nichts anderes zu tun als Kind, außer Schule gehen und spielen, oder? Ja. Aber spannender Ausflug in die Early Days des Online, Online und E-Sports.
Ich kann mich nur an einige Situationen erinnern, so mit, ja, die Zeit ist klar ein Match ausgemacht. Und dann habe ich noch daheim gewohnt und dann so zur Mama, ah, ich kann jetzt nicht beim Essen dabei sein, ich muss jetzt noch das Clan-Match spielen und so. Und da war Verständnis da und ich sage, ja, okay, kommst halt dann danach. Ja, das war ganz cool.
Das ist cool, ja. Das ist auch nicht üblich wahrscheinlich, weil für die Eltern sind so Computerspiele schon noch. Also mein Dad war immer selber sehr computeraffin, deswegen hat er das auch alles verstanden und mich auch mit Computerspielen versorgt. Aber es gibt sicher auch Eltern, die in die 90er, 2000er nicht so erfreut waren, wenn das Kind da relativ viel Zeit vor der Kiste gesessen ist.
Aber ich glaube, das ist etwas, ich meine, jetzt, man sieht es halt, wenn ich jetzt uns drei hernehme, wir haben alle Eltern, glaube ich, die eher so progressiv und auch quasi Technik interessiert sind. Und ich habe das bei mir auch so gesagt, also mein Vater zum Beispiel war immer sehr technikbegeistert und wir haben auch ziemlich früh einen PC gehabt. Und ich habe auch Videospiele gekriegt in einem ziemlich jungen Alter. Also meine Eltern haben quasi das Hobby schon auch unterstützt bei mir. Und ich glaube, das macht das glaube ich, praktisch viel dazu bei, oder? Wenn jetzt quasi die Eltern permanent sagen, na, das kommt man nicht ins Haus und du gehst jetzt aussehen und keine Ahnung, dann...
Voll, ich glaub, wir waren halt auch noch in einer Zeit, wo man auch voll gern, also obwohl man einen Computer gehabt hat, auch außen war. Oder? Und gespielt hat. Und ich sehe es bei mir jetzt in der Nachbarschaft auch, dass auch Kinder, die was ja. über Fortnite geredet haben, die sind aber auch voll viel außen unterwegs. Oder? Also ich glaube, das hat sich nicht, ob sich es groß geändert hat, weiß ich nicht, aber meine, die Zeiten ändern sich. Was ich aber noch gerne fragen darf, vielleicht auch zum Abschluss von dem E-Sports-Thema, beziehungsweise vielleicht auch zum Abschluss von der heutigen Episode, weil ich glaube, den Rest werden wir dann in einer weiteren Episode behandeln oder in weiteren Episoden behandeln, aber vielleicht das noch. Würdet ihr, weil man hört ja, dass Eltern ihre Kinder aus der Schule nehmen, um ihnen eine E-Sports-Karriere zu ermöglichen, würdet ihr eure zukünftigen Kinder oder eure Kinder, wenn ihr Kinder hättet oder wenn ihr Kinder bekommt und ihr merkt, okay, der hat ein Talent für Fortnite oder für League of Legends, aus der Schule nehmen und sagen, passt, verfolgt diese Karriere?
Schwierig. Also, sagen wir mal, ihm macht die Schule echt null Spaß und er hat immer Probleme und er ist einfach vielleicht nicht der Schultyp. Dann würde ich sagen, okay, vielleicht würde es funktionieren, dann würde ich es machen. Aber sonst würde ich nie sagen, brich die Schule ab. Sonst würde ich immer sagen, mach Ausbildung fertig. Und das, was du in League of Legends, wie gut du da bist, ist generell oft auch, du bist ja gut mit Computer, kannst du umgehen. Und das hilft da sowieso auch, egal welcher Job das ist heutzutage. Also da würde ich schon sagen, also würde ich es nicht machen und sagen, na, mach lieber die Schule fertig, wenn er nicht echt sagt, okay, ich kotze mich jeden Tag an in der Schule, das ist nicht mehr möglich.
Andy?
Ja, ist ja schwierig, wie der Markus sagt, das ist wirklich wahrscheinlich eine schwierige Entscheidung, das Kind aus der Schule zu nehmen oder die Ausbildung abzubrechen für ein Hobby. Ist, glaube ich, bei jedem Hobby schwierig, oder? Also jetzt nicht nur E-Sport, sondern auch
Fußball.
Jeder andere Sport, ja, Fußball oder ich weiß nicht. Aber ich würde auf alle Fälle mit Nachwuchs drüber reden und war dann nicht total abgeneigt. Oder beziehungsweise ich würde sagen, ach, so ein Blödsinn oder so eine Spinnerei, weil das habe ich auch nie erfahren. Also so würde ich jetzt auch nicht mit meinen Kindern agieren. Ich würde jetzt nie sagen, okay, lass mich mit dem Blödsinn in Ruhe, weil meine Eltern halt auch nicht so waren und darum würde ich das auch auf alle Fälle immer ernst nehmen, wenn jetzt der Nachwuchs zu mir kommen würde und sagen, hey, das und das ist... Was die auf alle Fälle aber schon aufpassen würde, das muss ich schon dazu sagen, ist, wenn jetzt, ich habe jetzt keine Kinder, aber das ist etwas, was immer oft denkbar, das ist für Eltern heutzutage sicher schwierig. Ich würde auf alle Fälle schon aufpassen, wie sich der Nachwuchs im Internet präsentiert, Stichwort Twitch oder YouTube. Also das müsste man, glaube ich, schon vorher mit dem Kind gut besprechen, also und auch wirklich auf Zack sein, was da quasi gestreamt wird oder was gemacht oder gesagt wird. Jetzt nicht nur wegen, unter Anführungszeichen, peinlichen Inhalten, die ins Netz kommen oder Inhalten, die man dann bereut als Jugendlicher oder Erwachsener, sondern auch einfach, was generell in Kontakt zu anderen Leuten im Internet
angeht. Das müsste eh mittlerweile schon ein Schulfach sein, eigentlich, oder? Also, so ein bisschen Netiquette im Internet.
Ja, Umgang mit Social Media sollte man
schon. Ja, ich denke auch, also bei mir ist da auch ähnlich. Also, ich würde mal halt schauen, wie ist das Talent begründet, oder? Und Schule halt vielleicht fertig machen oder jetzt auch was suchen, wo man das verknüpfen kann. Weil es vielleicht, bis wir mal Kinder haben, falls wir Kinder haben, schon geben, so wie es jetzt in Innsbruck ja eher E-Sports Akademie planen. Oder? Wo man das vielleicht verknüpfen kann, Sport, also E-Sports und Schule. Aber ich denke auch, ich habe nie eine Konsole gehabt, bis zur Xbox 360. So ehrlich muss es sein. Konsolen habe ich immer bei Freunden gespielt. Und mir hat das, also ich habe immer PC gespielt und mir hat das schon extrem viel gebracht jetzt für jetzt. Also mein gesamtes Computerwissen und meine gesamte Affinität für Technik und Computer habe ich schon mitgenommen, weil mir halt mein Dad damals einfach auch bei sich im Büro vor Monkey Island gesetzt hat, oder? Und dann, auch wenn einmal was nicht funktioniert hat, du dich halt selber mit dem auseinandergesetzt hast oder kleine Sachen programmiert auch mit so einem Basic-Buch gemacht hast. Und das ist das hat mir schon extrem viel gebracht. Ich meine, das nehmen Konsolen jetzt wieder ein bisschen raus, oder? Wenn die Kids auf Konsole spielen, nachher schalte ich ein Spiel. Das war ja früher bei uns ein ganz anderes Thema. Weißt du, wenn du ein Spiel gehabt hast, dann hast du mal die Hälfte der Zeit damit verbracht, dass das bei dir gelaufen ist. Mit die richtigen Grafikkarten, Einstellungen und was weiß ich, als bevor das einmal funktioniert hat. Aber
ja, so ähnlich fängt es auf Konsolen auch wieder an, langsam.
Ja, langsam eh wieder.
Dass nicht gesagt ist, dass jetzt dann was problemlos läuft.
Siehe Cyberpunk. Mein Cyberpunk Desaster. Ja, aber Jungs, ich würde sagen, lassen wir es für diese heutige erste Episode, oder? Zu dem Thema. Und verschieben wir die weiteren Schritte, die weiteren massigen Titel auf weitere Episoden, oder? Weil ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viel zu besprechen und wir sind jetzt doch schon bei 2 Stunden 22. Auch wenn man es sich in Stückchen anhören kann, aber ich würde sagen, das ist vielleicht das Thema wird uns noch länger begleiten und ich würde sagen, wir machen einfach immer wieder Episoden mit dem Marco zum Thema First-Person-Shooter. Im Bereich, wie gesagt, ich wollte auch noch über Returnal reden zum Beispiel, ist jetzt kein First-Person-Shooter, aber ist es Third-Person-Shooter, aber geht in die ähnliche Richtung, Roguelike, Third-Person-Shooter wird ganz, ganz spannend. Auf das freue ich mich richtig.
Ich habe jetzt auch ein paar Sachen von ihm gesehen und dachte, boah, das ist jetzt vielleicht doch ein Grund für PS5.
Ja, also das wird.
Schwärmen es die Leute.
Ja, das wird richtig stark. Und ich glaube, das Thema wird nicht alt und ich würde sagen, da machen wir einfach vielleicht ein Special immer, dass wir sagen: First-Person- oder Shooter-Special mit Marco.
Du, ich bin gern dabei immer als Gast. Aber auch viel Freizeit.
Wir haben jetzt als Archivar auch Hackerle gemacht bei Half-Life. Also wir sind jetzt im Jahr 1998 angekommen.
Da sind noch manche vielleicht gar nicht geboren, die das anhören.
Ja.
Ja, super. Aber dann machen wir das so, oder? Haben wir gerade vielleicht eine neue Sonderepisodenform des Popkultur-Beichtstuhls geschaffen mit Bischof Marco.
Ja, klingt gut. Das würde ich sogar annehmen, sofort den Titel. Das klingt gut. Moment, in Österreich ist der nicht so gut, der Titel, oder?
Ich bin mit religiösen Titeln kenne ich mich nicht aus und will ich mir auch ganz ehrlich
deswegen.
Ich schmeiße sie einfach in die Runde und jeder darf sich den nennen, den er will. Papst Enti, Bischof Marco und keine Ahnung.
Kardinal.
Kardinal, genau. Kardinalschnitten.
Ich habe jetzt zum Ende von der Folge vom Botkultur-Beichtstuhl nur eine kleine Sache. Und zwar würden wir gern einen guten Freund von uns unterstützen. Und zwar in Adam E. Holton. den kennen vielleicht viele nur aus der Bäckerei, der hat die Storytelling Nights immer organisiert und hat das immer auch sehr gut moderiert. Der hatte jetzt vor kurzem eine Petition gestartet zur Unterstützung der Straßenmusiker in Innsbruck, dass die ein bisschen mehr Chancen und Möglichkeiten und Platz kriegen für ihre Kunst. Und gerade jetzt noch oder während Corona und hoffentlich bald nach Corona ist es vor allem auch für Musiker wichtig, dass sie da in dem Bereich eventuell ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Chancen kriegen. Der hat eine Petition gestartet. Wir werden die Petition dann wahrscheinlich auch in unserer Instagram-Story posten. Und das können sich die Leute dann anschauen und eventuell, wenn sie das gut finden, unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall über unsere Social-Media-Kanäle rausschicken, oder? Und verlinken. Und genau, das Gleiche gilt für uns. Wenn ihr wen kennt, den ihr denkt, dem kann das gefallen, dem kann der hocht sich gern zwei oder drei Jungs beim Reden über Popkultur an, dann erzählt es weiter, folgt uns auf Instagram, popkultur-beichtstuhl. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir haben es geschafft, die Sonne geht unter, der schöne Tag ist vorbei, wir können uns wieder vor die Konsolen setzen oder was auch immer wir jetzt machen, vor Netflix oder Amazon Prime oder Disney Plus, was auch immer. Ja,
ich lasse noch die Rollos runter, weil ein bisschen genau. Sonne ist ja noch. Ich mache jetzt erstmal das Rollo an, dass es so richtig dunkel ist.
Genau. Ja. Hat mich gefreut, Jungs. Freue mich auch schon aufs nächste Mal und wünsche euch noch einen wunderbaren Resttag. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Und mich zum Einladen. Mich zum Einladen. Und mich zum Grammatik.
Und mich zum Grammatik. Ein kurzer Yoda am Ende. Okay. Ciao.
Gut, ich sage auch tschüss und einen schönen Abend, Tag oder wann immer der Podcast gehört wird. Und bis zum nächsten Mal.